Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen!
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brett Time Stories mit Haider und
dem Potti.
Yes! Wie geht's dir, Tiger?
Sehr gut. Letzte Woche hast du mich tatsächlich zu Beginn direkt auf dem falschen Fuß erwischt und ich muss da im Nachhinein spoilern. Ich habe alle unsere Intros vom Podcast einmal kurz angehört, weil ich ja generell spontan bin, aber es ist ja auch so eine Regelmäßigkeit, ist ja gut, ja, also dass man quasi immer eine gleiche Begrüßung hat. Und da habe ich gedacht, der Potti hat eigentlich immer eine gleiche Begrüßung, das ist voll cool. Und dann wollte ich immer überprüfen, ob ich auch, ich sag immer was anderes, und dann hast du es ja letzte Woche rumgedreht, wo ich voll auf dem Schlauch stand.
Ja, habe ich richtig gemerkt, so, du hast kurz eine Sekunde gebraucht, bis die Zahnräder in die andere Richtung gedreht haben.
Sonst eigentlich sehr schlagfertig und spontan, aber da hing ich echt. Da hab ich auch beim Hören habe ich nämlich auch gemerkt, da war so eine Sekunde auf zwei erstmal so Stille, so, ja.
Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich, dass wir uns sehen und hören.
Ich mich auch, definitiv. Hab auf jeden Fall hart auf den heutigen Tag hingefiebert und vor allem Folge 9. Ja, nächste Woche ist ja schon soweit. Würde ich es schon gerne ankündigen, was mit drin vorkommt, aber das machen wir nicht. Wir überraschen ja ganz gerne mal. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, mein Freund. Getränk der Folge. Willst du anfangen mit deinem Gerold Steiner?
Die Nina hat gesagt, ich soll denen mal eine E-Mail schreiben. Was mache ich jetzt? Mal hier nochmal in die Kamera, den alten kleinen Löwen hier halten mit dem.
Aber vorbildlich die Glasflasche, ne? Umweltschutz und so.
Ich mag kein Plastik tatsächlich und ist ja auch in der Kritik so Plastik.
Ja, ist auch so. Also ich muss auch tatsächlich sagen, wenn Plastik, dann Mehrweg. Ja, immerhin wenigstens etwas. Und mein Vater hat damals auch, oder mein Stiefvater hat damals auch immer eine Kiste Cola zu Hause gehabt und immer die Glasflaschen. Ah, da schlürft er an der Coke. Ja, was hab ich?
Das obendrein.
Eigentlich wollte ich mir ja auch den ein oder anderen Kommentar zu Herzen nehmen und heute mal ein lecker Moritz Fiege schlürfen. Aber dadurch, dass es heute noch früher ist als sonst, wir zeichnen ja ein bisschen früher auf, habe ich mir gedacht, so, nee. Kannst du nie machen. Deswegen, ich habe gestern wieder bei der Juten einen Flaschenpost bestellt. Da kam einer vorbei, der hieß Gary. Und der sah aber nicht aus wie ein Gary, so viel sei gesagt. Er sah ein bisschen fettig aus. Kennst du das den Film Das Boot? Mhm. Ja, da gibt's doch diesen Typen aus dem Maschinenraum, der irgendwann, ich glaube, im zweiten oder dritten Teil einmal so ausrastet und dann so eine Panikattacke kriegt. Weißt du, wen ich meine? So sah Gary aus. So sah Gary aus. Ungelogen. Naja. Auf jeden Fall heute bei mir Bionade Ingwer Orange. Muss ich sagen, ist bis jetzt die schwächste Bionade, aber man hier alles tut. Und getreu dem Motto, Cholesterin ist nur ein Mythos, habe ich mir auch noch einen Durstlöscher mit Zitronengeschmack genommen.
Alter, den saufen meine Schüler auch mal. Er hatte nie wieder Durst.
Durstlöscher. Der ist super. Ja, dann.
Getreu dem der Aussage der Mama, ne? Bionade. Jung, was Gesundes muss nicht immer schmecken.
Ja, richtig. Ja, Keule, dann it's Recap Time.
Ja, traute Zweisamkeit in dieser Woche wieder zum gewohnten Bilde. Letzte Woche auch schön und zur Abwechslung mal zu dritt gewesen. Wer die Folge nicht gehört hat, gerne ruhig mal reinhören. Das war super nett. Der Matti hat super reingepasst. Ne? Das ist ja auch dann immer so die Frage, so wie der Flow dann ist zu dritt. Und wir haben die Themen, die wir in der Woche davor angerissen haben, dann mit Matti nochmal komplettiert. Und zwar haben wir über Kaufverhalten, Kaufsucht gesprochen, was eigentlich großen Anklang gefunden hatte. Und haben dann diesbezüglich Stellung bezogen zu Expansions, welche notwendig sind und welche nicht. Und haben eigentlich letztlich dann so unsere Sicht der Dinge wiedergegeben. Da gibt es natürlich keinen Idealweg, ne? Jeder sieht das dann irgendwie ein bisschen anders. Es geht einfach letztlich nur darum, dass wir eigentlich sensibel sein wollen, euch sensibilisieren wollen bezüglich des Kaufverhaltens, dass wir es ein bisschen schade finden, dass manche Spiele direkt auf der Resterampe landen, so, die werden gekauft und eine Woche später so, ungespielt, komm, weg damit. Das heißt einfach so, das bewusste Kaufen, das Kaufverhalten vielleicht hinterfragen und checken, was lässt das Budget zu. Gleichzeitig hatten wir noch eine tolle Aktion mit Expansions, die man gebrauchen kann, nämlich Playmats und Inserts und Inlays und hast du nicht gesehen? Und da diesbezüglich hatten wir dann ein Gewinnspiel ausgerufen mit so Arkham Horror Playmats vom Matti. Mhm. Und ja, das war eigentlich in Kürze gesagt das, was wir in den letzten beiden Folgen so abgerissen haben. Wer nochmal reinhorchen will und nochmal so ausführliche Statements von uns, der ist gerne dazu angehalten, natürlich da nochmal reinzuhorchen.
Sehr gerne sogar. Sehr gerne sogar. Ja, dann würde ich sagen, steige ich heute mal, bevor wir gleich nochmal in die Kommentarsektion kommen. Dazu sei auch gesagt, wir haben ja ein bisschen abgespeckt. Allerdings auch da, es ist ja immer so, irgendwie gefühlt kann man es irgendwie auch niemandem recht machen. Wir beide waren ja immer große Fans der Kommentarsektion. Allerdings haben wir natürlich auch gemerkt, dass es manchmal sehr, sehr ausschweifend war. Deswegen haben wir es ja gekürzt. Jetzt haben ein paar Leute gesagt, so Mensch, irgendwie die Kommentare sind zu kurz gewesen. Also es fehlt ein bisschen. Also ich glaube, wir pendeln uns da, Leute, wenn ihr das hier hört, dann, wir pendeln uns einfach Step by Step mal ein. Heute habe ich mir mal so ein paar rausgepickt, wo ich sage so, hey, die finde ich sind nennenswert. Und vielleicht ist das ja so the way to be, dass wir halt sagen, komm, wir picken uns halt immer so 3, 4, vielleicht maximal 5 Kommentare raus, wo wir sagen so, Mensch, die holen das nochmal ganz gut ab, was wir in der letzten Folge besprochen haben, oder geben vielleicht nochmal einen ganz coolen Denkanstoß, nennenswerte Kommentare. Vielleicht ist das so der gute Weg. So. Der Heide hat gerade mit offenen Augen geträumt, für die, die es nicht sehen konnten. Ich wollte es einmal kurz anmerken.
Gar nicht.
So.
Ich habe gerade nur auf den Rekorder geguckt.
Okay. Ja, dann lass uns doch einfach mal, bevor wir jetzt in die Kommentare kommen, das Ganze mal starten mit dem Gewinnspiel. Und zwar habe ich jetzt einfach mal alle Leute, die jetzt, also wir haben ja quasi 2 Matten, die wir verlosen können, und wir nehmen jetzt einfach mal alle, die einen epischen oder einen haarigen Moment gepostet haben, mit in die Verlosung. Natürlich kann keiner 2 Matten gewinnen, also sollte, ich werde den Namen dann gleich auch rauslöschen. Wir haben überlegt, wie machen wir es? Wir könnten natürlich so einen Comment-Picker nehmen, allerdings habe ich auch Beiträge über Facebook bekommen, ich habe Beiträge über E-Mail bekommen, also das war nicht alles nur unter dem Video. Und deswegen werden wir das so machen. Ich habe hier das schöne Lucky Wheel neben mir stehen und da drehen wir einmal dran. Das ist übrigens die beste App, die ich mir jemals runtergeladen habe, kostenlos. Und was glaubst du, wie oft ich in meinem Leben mir denke, boah, soll ich nicht? Komm, ich frage dein Lucky Wheel. Das ist super.
Und ich glaube, das brauche ich für den Unterricht.
Ja, mach mal. So, und ich würde sagen, ich drehe einfach, wir haben ja 2 Matten, ich drehe einfach und dann der Gewinner-Kommentar wird dann vorgelesen, würde ich sagen, der Moment auf jeden Fall. So, dann drehe ich jetzt mal für die erste Matte. Es läuft noch. Bin schon ganz aufgeregt und ganz hin und weg, weil ich finde die Matten echt geil, muss ich sagen. So, der erste.
Los, Leute, ab geht's.
Der erste Gewinner steht fest hier auf meinem Lucky Wheel und zwar ist es der Peter Fernholz. Ich glaube, Peter ist so bei mir jemand, der gewinnt gefühlt bei jedem Gewinnspiel, was ich irgendwie auf meinem Kanal habe. Und
Glückwunsch, Peter.
Peter, Glückwunsch zum Gewinn. Und damit ihr natürlich auch jetzt lesen könnt, welcher Kommentar es war. Und zwar, wieder eine sehr gute Folge. Mein epischster Spielmoment war, als wir zu 4 Russian Railroads gespielt haben, mit jemand, der jeden Zug ewig berechnet hat. Ich habe ihn in Grund und Boden gezockt. Seine Aussage hinterher war, ich hätte ihm ja die guten Aktionen vor der Nase weggeschnappt, sonst hätte er ja sehr wahrscheinlich gewonnen. Hab mich zurückgehalten und nichts gesagt, aber mein innerer Schweinehund hat den ganzen Abend vor Freude Tango getanzt. Finde ich auf jeden Fall schon witzig, denn ich glaube, so Momente kennt jeder, oder? Hast du auch schon mal so Momente gehabt, wo jemand so dann sagt, so, ey, komm, eigentlich hätte ich gewonnen, aber das und das?
Ja, das sind die Leute ohne Plan B. Ja, vor allem, du wunderst dich dann, denkst, dann überlegt einer wirklich ewig hin und her und denkst so, ja, der ist halt wirklich Analyse, Paralyse und hat auf jeden Fall einen Plan B, Plan C, Plan D, gegen den hast du keine Chance und dann doch irgendwie alles schlecht und keine Ahnung.
Ja, ich meine, ohne Witz, ne, so Spielertypen gibt's halt, die natürlich alles bis ins letzte Detail planen. Bei manchen Spielen ist das gut, bei manchen Spielen nervt's mich auch immer ein bisschen, aber jedem das seine. Und also ich muss dazu sagen, ich war auch schon mal so. Also nicht, dass ich alles geplant habe, aber ich war auch schon mal so, ich gesagt habe, so boah, hier eigentlich und überhaupt und hab, aber aus Fehlern lernt man und insofern, da bin ich drüber hinweg. Aber ich kenne solche Spielertypen, ich war auch mal so ein Spielertyp, dass man dann halt irgendwie die Schuld immer woanders sucht, warum irgendwas nicht geklappt hat.
Ja. Ach, da bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich recht entspannt und noch ein guter Verlierer. Ja. Ich sag immer selbsternannt, ich bin Bauchspieler. Also das heißt, ich überlege nicht groß über meine Aktion, aber ich glaube, über die Zeit, wenn man viel spielt, kennt man viele Spielsituationen und auch wenn man sagt, man überlegt nicht viel, man hat trotzdem immer so, jetzt habe ich mich die Woche beim Spielen ertappt, so man hat immer so 2, 3 Spielzüge im Kopf, die man machen will, also dass man wirklich nur aus dem Bauch raus spielt und aber gerade beim Spielen, wo man sich in die Quere kommt, das macht ja auch Spaß, aber da muss man halt tatsächlich gucken, so im Vorfeld kommen, das oder das kann ich machen und dann bleibt mir eine Möglichkeit und dann und letztlich, ob ich dann gewinne oder verliere, ist mir auch Wurst.
Ja, nein, also verlieren kann ich. Ich meine damit auch nur, es gibt so manche Partien, so ich habe dann immer das Gefühl, ich muss mich dann rechtfertigen, warum ich jetzt verloren habe oder warum irgendwas nicht geklappt hat. Und es gibt, also beziehungsweise bei mir ist es so, vielleicht könnt ihr dazu ja auch mal kurz was sagen, was ich damit eigentlich sagen wollte. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das eingefallen ist. Und zwar, bei mir ist es immer so, ich habe sehr häufig natürlich Spielegruppen, wo Leute vielleicht nicht so viel zocken, aber immer sehr gewillt sind, sich mit mir in jede Thematik und jede Komplexitätsstufe reinzuwagen. Und dann erkläre ich auch immer die Spiele. So, wenn du natürlich der Spieleerklärer bist, dann ist es natürlich so, dass die Leute auch während des Spiels immer wieder Fragen stellen. Und bei mir ist es zumindest so, da das liegt einfach daran, dass meine kognitiven Fähigkeiten einfach nicht so ausgeprägt sind. Und wenn ich dann gerade so einen Gedankengang gefasst habe für meinen nächsten Zug und ich plane ihn und dann kommt wieder eine Frage, die mich einfach völlig wieder in eine andere Richtung bringt, weil dann, keine Ahnung, fragt mich wieder jemand, wo jetzt der Unterschied bei Gloomhaven zwischen einer langen und einer kurzen Rast ist. Dann bin ich wieder vollkommen aus meinem Konzept gerissen und dann sind meine Gedanken immer weg. Und das ist der einzige Grund, jetzt weiß ich es auch wieder, wo ich halt dann immer sage, so, boah, ohne Scheiß, ist doch klar, dass ich irgendwie nicht so gut spiele, wie ich vielleicht könnte, wenn ich natürlich die ganze Zeit dann Fragen beantworten muss. Das war zumindest mal so.
Ohne Witz, dieser Rechtfertigungsmodus, habe ich auch noch eine geile Story zu, ist nämlich auch, weil du gerade das Stichwort gegeben hast mit so Leuten, die nicht so viel spielen. Ne? Gerade wenn du erklären musst und immer wieder so nach, dann spielst du quasi gefühlt, erstmal spielst du gefühlt für die mit, weil du gibst ja immer einen Tipp und sagst, ja, ah, das ist eine gute Aktion oder das ist eine gute Aktion. Ja. Und dann, ich habe in einer alten Spielerunde so wirklich so casual, so mega Gelegenheitsspieler gehabt. Alex an dieser Stelle, du bist jetzt offiziell mal gegrüßt, jetzt kannst du den Podcast auch mal hören. Der hat zu dem Spiel, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, ich hab's verkauft, der hat immer dazu Oberlithen gesagt, weil Imhotep, genau, bei Imhotep, weil du da so einen Obelisken baust, ja. Und dann hat er gesagt, ey, lass mal Oberlithen spielen. Und egal, was ich gegen den gespielt habe, wenn er mitgespielt hat, wenn ich da bei dem Spiel nicht gewonnen hab, hat er mir gesagt, ja, ich spiele nie und ich hab gewonnen. Du bist gar kein guter Vielspieler, weil du hast nicht gewonnen. Du musst eigentlich jedes Spiel gewinnen. Da denke ich mir so, nur weil ich Spiele sammle und viele Spiele habe, heißt das doch nicht, dass ich, vor allem auch so ein Spiel, was vielleicht durch Glück irgendwie gekennzeichnet ist, da musst du dich rechtfertigen, warum du nicht gewinnst, weil du ja die Spiele alle selber hast und besitzt und sammelst.
Ja, kenne ich auf jeden Fall. Ist das übrigens der Grund, du hast, glaube ich, in irgendeiner der ersten Folgen mal gesagt, dass Imhotep eins deiner Hassspiele ist. Ist das mit ein Grund, der da reinspielt?
Ja, das ist auch deswegen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht für ein Familienspielbereich, aber es war mir einfach zu randommäßig und ja, das musste einfach aus vielerlei Gründen einfach.
Übrigens habe ich gleich noch eine Frage, die triggert mich schon, seitdem du sie in einer Folge genannt hast, aber das machen wir gleich. So, ich habe jetzt übrigens für die zweite Matte, damit man es auch hören kann, habe ich jetzt zumindest das Radgeklacker mal angemacht, ja, damit man wenigstens hören kann, dass das Rad gedreht wird.
Da wird er gefudelt.
Da wird, und damit nicht gefudelt wird. So, und dann drehen wir das Rad mal. So, hörst du es? Ein bisschen, ne?
Ja, gut, hört man sogar.
Sehr schön. So.
Hört sich ein bisschen an wie der Herzschmerz von Tante Trude.
Der Gewinner ist, das freut mich. Und zwar, zweiter Gewinner ist der, Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel. Kannst du mal mit den richtigen Trommelwirbel machen? Jetzt nicht so, Mann. Ich höre nichts.
Nee, ich bin voll am Rappeln hier.
Ich höre nichts. Ja, zweiter Gewinner ist der Christoph Schmidt. Der Christoph, einer unserer ganz, ganz treuen Kommentatoren und seit neuestem ja auch Schreiber für meine Homepage, hat mir auch schon den ersten Eintrag geschickt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn hochzuladen. Wird auf jeden Fall noch passieren. So, dann muss ich mal gucken. Er hat mir nämlich mehrere epische Momente. Pass auf, Heider, du darfst jetzt entscheiden. Möchtest du einen epischen Moment lesen zum Thema Rollenspielrunde oder einen epischen Moment zum Thema Brettspiel?
Ich glaube, Rollenspiel finde ich.
Rollenspiel? Ganz cool. Okay.
Ist mal was anderes.
Mein epischster Spielmoment war auf jeden Fall in einer Rollenspielrunde in den 80ern in Braunschweig. Wir haben damals mit einer zusammengewürfelten Runde Midgard gespielt. Jeder hatte schon seinen vorgefertigten Charakter und die meisten waren ziemlich overpowered. Nachdem wir fast 20 Stunden am Stück gespielt haben, waren wir in einer Höhle mit einem Drachen und einem riesigen Drachenhort. Aller der Hobbit bei Smaug. Ich war schon hundemüde und hatte auch so langsam keine Lust mehr. Der Rest der Gruppe hat sich das ganze Spiel über die Taschen vollgemacht und eigentlich alles weggemetzelt, was uns so in die Quere kam. Ich habe damals meinen Magier Natok gespielt, der auch der Namensgeber für mein Mailkonto und meine Webseite ist, und habe vorher im Spiel den Spielleiter für unsere Erklärung des Drachenhorts total begeistert. Die besagt nämlich, dass der Drache ein leicht entzündliches Gas in seinem Magen-Darm-Trakt produziert, in einer speziellen Blase speichert und dann beim Ausstoßen entzündet. Was bedeutet, dass ein großer Drache voll mit diesem Gas ist. Mein Magier hat dann, als der Drache uns bedrohte, einfach einen Feuerball im Inneren des Drachen entstehen lassen. Ein Zauber, den mir der Spielleiter auch schon vorher zugestanden hatte und sich dann mit einer Notteleportation aus dem Staub gemacht. Der Rest der Gruppe ist dann leider in der Explosion zusammen mit ihrem Hab und Gut verglüht. Ich glaube, der Spielleiter hatte zu dem Zeitpunkt auch schon genug und wollte einen Schlusspunkt finden, doch die Gruppe wollte immer noch weitermachen. Auf jeden Fall waren die nach der Aktion total fertig. Ja, Feuerball-Junge.
Das ist ein Feuerball-Junge.
Das erinnert mich daran, auf Instagram, da werden mir immer so komische Produkte vorgeschlagen und da gibt's so ein Pullover, ich glaube, den habe ich auch mal in die Gruppe gepostet und da steht drauf: I don't ask how big the room is, I said I cast fireball. Jo, dann gehen wir einmal kurz auf zwei, drei Kommentare ein, die ich ganz cool fand, dass wir das auch relativ kurz abhalten. Achso, Christoph, natürlich auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ja, hast du dir verdient. Du hast unseren Podcast ja maßgeblich mitgestaltet, mitgetragen. Insofern freut mich das auch. Das hätte mich für jeden Einzelnen gefreut, die mitgemacht haben. Aber Christoph freut es mich natürlich noch ein bisschen ganz besonders. Insofern viel Spaß damit. Dann ja, cool. Ein Kommentar, den musste ich vorlesen, allein wegen des Nicknames. Dan the Man and the Board Game Van hat gesagt, geile Folge, Jungs, und da kannst du ja gleich vielleicht mal was zu sagen. Er hat gesagt, meine Tasken-Erweiterung kam heute auch endlich an. Bestellt hatte ich diese am 24.12.2019. Happy Shops war so freundlich und hat mehrere Bestellungen, die über die Zeit von mir getätigt wurden, zu einer zusammenzufügen, so dass ich alles, was ich bestellte, viel später bekommen habe als notwendig. Yay! Du hast ja auch so deinen Struggle, ne?
Ja, ey, und vor allem Happy Shops hat jetzt bei einer offenen Bestellung von mir auch alle Sachen da. Jetzt habe ich den gestern eine E-Mail geschickt. Die Sachen sind alle vorrätig, wann die es rausschicken, so ganz nett. Und keine Antwort, aber heute wieder Werbung von der Spieloffensive drin hier. Die Eumels.
Das sind echt Eumels, ne?
Ja, aber Tasken ist bei mir auch angekommen und hatte sich irgendwie alles ein bisschen verzögert auch so. Ist beliebt derzeit.
Da würde mich vielleicht noch interessieren, vielleicht kann ja der ein oder die andere noch mal was zu sagen in der Kommentarsektion. Ich finde, oder wie geht ihr damit um allgemein, wenn du Sachen bestellst und dann steht, also klar, manchmal ist eine Vorbestellung, steht da Lieferzeit, manchmal ja sobald vorrätig oder im Zulauf oder keine Ahnung was, dann weiß man auf jeden Fall, okay, wenn es kommt, dann ist es da, ne? Ich habe aber gerade mal wieder den aktuellen Fall. Also nicht, dass es mich jetzt stört, aber ich denke mir halt so, okay, was ist da los? Ich habe bei Doc's Magic halt ein paar Sleeves bestellt, so für mein Kingdom Death und sowas. Und das habe ich irgendwie schon vor weiß nicht wie viel Wochen bestellt. Er hat auch die Versandmarke schon fertig gemacht, ja. Also ich habe da eine Mail bekommen, von wegen wurde angekündigt, ne? Das heißt, die Versandmarke ist ja erstellt. Seitdem passiert nichts. Gar nichts.
Aber die kommen eigentlich meistens von dem Adrian
Schibere oder wie er heißt, genau.
Sibere, die kommen ja immer per Post, ne? Also das ist zwar immer so ein DHL-Marke, aber das ist wie so ein Großpostbrief oder wie auch immer. Ich kriege das immer in so einem kleinen Briefumschlag und das bringt mir auch die Postbotin und nicht der DHL.
Ja, aber unabhängig davon kannst du es ja, glaube ich, verfolgen, ne?
So. Aber das ist komisch tatsächlich. Aber es dauert tatsächlich immer so ein paar Werktage. Ich habe
bestellt,
aber
da kam das quasi direkt in den nächsten Tagen und jetzt warte ich schon seit anderthalb Monaten drauf. Naja. Was? Das ist mir nur eingefallen. Dann, der Jonas Göttert hat kommentiert, und das war einer meiner Lieblingskommentare unter dem letzten Podcast. Der Heider ist aber auch ein Knauser.
Ja, ich musste auch lachen, aber ich weiß gar nicht, inwiefern das gemeint war. Also falls du was bei mir bei eBay Kleinanzeigen kaufen willst, ich bin so ein Gambler, also falls ich es darauf beziehe, ich weiß ja nicht, kann ja sein, dass ich in anderer Hinsicht auch ein Knauser bin. Also ich versuche immer selber zu handeln, ganz klar, aber ich versuche auch selber immer bei mir den Preis hochzuhalten und auch zu handeln. Aber letztlich bin ich eigentlich immer ganz nachgiebig und alle waren bisher ganz entspannt.
Ich finde,
also falls es nicht darauf bezogen ist, bin ich sehr neugierig.
Ich auch. Also Jonas, wenn du das hörst, sag mal bitte nochmal genau, damit du dem Heiner nochmal genau erklären kannst, warum er genau sagt. Ich habe ja so eine Ahnung, aber ich möchte hier, ich warte ab. Vielleicht, das Witzige ist jetzt gerade, wo es
angesprochen
ist. Ja, ich habe eine Ahnung, aber ich warte auf den Kommentar. Was ich ganz cool finde, dass du gerade einmal angesprochen hast mit eBay, das Witzige ist, wenn man so die ganzen Fatzken so langsam alle kennt und allen mal begegnet ist, so manchmal scroll ich auch so durch eBay Kleinanzeigen und wenn dann schon so manche Ortsnamen drinstehen, dann klickt man so rein und dann erkennt man auch teilweise schon an der Einrichtung, an dem Tisch und so, wer das Ding verkauft. So mittlerweile, wenn ich schon sehe, Remscheid, zack, weiß ich direkt, da gibt's eigentlich nur einen Vogel, der da muss ich auch so lachen. Ich habe so durchgescrollt und sehe so, Unbroken, Remscheid, hä? Und 5 Minuten später hast du irgendwie die Gruppe gepostet, so, ich hab mein Unbroken wieder bei eBay reingehauen. Ganz witzig.
Viel besser war, wo ich das Laufrad, wo die Heidi nie mit gefahren ist, die hat irgendwie keinen Bock da drauf, ne, hast du mich angeschrieben, was lässt du Preis?
Nee, irgendwie nicht, was lässt du Preis? Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben hatte. Ich hab's leider auch gelöscht, aber irgendwie sowas und du hast ja dann, ich bin auch, glaube ich, noch drauf eingegangen, weil du auch noch so einen Text geschrieben hast, von wegen so, ja, da können die gut drin laufen und so, und da habe ich, glaube ich, irgendwas zugesagt. Ja, okay, aber es war natürlich relativ offensichtlich. Ich glaube, du hast direkt gemerkt, dass es von mir kam auch.
Ja, nur bei der Adresse dann später. Sonst erstmal habe ich es nicht geschnallt. Ich glaube, beim zweiten Kommentar oder so war dann so, hey, das ist so ein Potti auf jeden
Fall. Ja, war auf jeden Fall witzig. Ja, dann Dr. Friedenstein, unser Hauskommentator und treuer Fan. Nee, Fan ist er nicht. Eigentlich ja schon auch Drahtzieher im Hintergrund. Hat gesagt, tolle Folge, Männer, sehr angenehmer Gast, spannendes Thema, witzig war es auch ihr Models und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es vorlesen wollte, weil er uns als Models bezeichnet hat. Ich hatte, und das fand ich ein bisschen, da war ich so, hups, ich hatte bei Weiße Kätze Känze irgendwie Sagerland im Kopf. Ist die Schachtel bei Sagerland grün?
Ja, ich glaube ja.
Ja, ich hatte irgendwie bei Sagerland, dachte ich irgendwie so blau mit so, aber
grün, schwarz. Also, nee, ich meine, die ist auch grün.
100.000 Jahren nicht mehr gespielt. Vielleicht, wenn ich irgendwann in meinem nächsten Leben mal Nachwuchs kriege. Ja, dann, ich denke, eine Spielsammlung besticht durch Qualität vor Quantität. Die Kommentarsektion bitte wieder bis halt rein. Grüße, Dr. Friede. Ja, somit haben wir jetzt wieder ein paar Kommentare mit drin. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe einfach mal so ein bisschen geswitcht. Ich habe jetzt natürlich die ganzen Kommentare, die jetzt bezüglich des epischen Moments habe ich jetzt mal rausgelassen, weil da bestand ja das Potenzial, dass sie eh gezogen werden. Und dann der Sascha Klein, das wollte ich einfach nochmal vorlesen, allgemein für die Leute, die das jetzt hören, die auch viele Playmats haben. Deswegen war das für mich jetzt nochmal so ein Grund, den auch vorzulesen. Sascha hat geschrieben, würde mich mal interessieren, wie ihr eure Playmats lagert. Ich war letztens noch im Baumarkt und habe außer Abwasserrohren nichts gefunden, was für so große Matten passt. Ich hätte am liebsten alles in ein oder zwei Rollen und gut ist. Vielleicht könnt ihr da ja mal ein paar Tipps geben, wenn ihr Playmats habt, wie ihr sie lagert. Gibt ja so ein paar Leute, die hängen die über den Bügel, ein paar hängen sie irgendwie einen Kleiderhaken auf oder sowas. Ich falte sie zusammen und lege sie oben hin. Aber da gibt's bestimmt, ja, also ob es einen Goldstandard gibt, weiß ich nicht. Aber vielleicht könnt ihr da ja mal dem Sascha ein paar Tipps geben, wie ihr das Ganze macht. Und zu guter Letzt, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil das ja vielleicht auch für den Matti nochmal ganz interessant war. PKUE2880 hat geschrieben, hab auch Black Rose Wars gebacken und tatsächlich schon mehrfach gespielt. Und ja, ich warte auch noch auf die SATA Box mit den Kickstarter Exclusives und den deutschen Language Pack. Da sei ja gesagt, da kam ja jetzt das Update von Ludus Magnus. Die haben ja auch, die Box ist leider größer geworden als geplant. Deswegen Hälfte der gestiegenen Transportkosten übernehmen sie. Die andere Hälfte haben sie ja gefragt, ob die Backers übernehmen. Fand ich aber total gut und legitim. Also jetzt nicht so wie bei Golden Bell mit Unbroken. Also bin ich auch sofort bereit, das zu zahlen, weil es ist einfach auch unfassbar viel Stuff. Wenn du überlegst, guck mal, Unbroken, so eine kleine Schachtel, ne, irgendwie, wo ein paar Karten drin sind und da musste man $10 nochmal oben drauflegen. Und bei Ludus Magnus kriegst du so eine riesen fette Box, eine zweite Box. Und sie haben ja sogar, was ich ganz cool fand, ich habe ja damals One Wave gemacht, weil ich gesagt habe, ich zahle nicht zweimal Versand, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Sie haben ja, weil die Produktion so lang gedauert hat, haben sie ja damals aus Kulanz sogar allen Bäckern, die One-Wave-Shipping geplant hatten, quasi Two-Wave gegönnt. Also ich habe meine Box jetzt auch schon früher bekommen, als sie mir eigentlich zugestanden hätte. Also deswegen finde ich, mache ich mir da gar keine Platte. Sie haben ja auch quasi auch schon, sind in Vorkasse getreten, weil sie ja mehr Versand schon bezahlt haben, als sie eigentlich hätten machen müssen. Und insofern finde ich das eine coole Sache. Naja, auf jeden Fall hat er geschrieben noch, ist für mich ein cooles Game, muss dem Matti da auf jeden Fall widersprechen. Es gibt keine Zauber aller in allen roten Räumen neben Schaden. Da hat der Kollege wohl eine Falle-Trap falsch gedeutet. Die triggert zwar tatsächlich auf der ganzen Map, allerdings nur einmal bei dem ersten, der den Raum der entsprechenden Farbe betritt. Die Erstpartie ist auf jeden Fall etwas hakelig. Das Spiel hat eine krasse Lernkurve und macht mit jedem Mal mehr Spaß, weil man die Karten mit deren Synergien besser kennenlernt. Ein Titel, der auf jeden Fall mehrmals am besten in der gleichen Gruppe gespielt werden will. Beim ersten Mal dauert es noch auch länger als angegeben, eben weil jeder erstmal die Karten im Detail lesen und verstehen muss. Spätestens ab der dritten Partie kann man die Zeitangaben wirklich einhalten. Dazu sage ich gleich noch was. Das war's mit den Kommentaren, Leute. Wie gesagt, ich versuche das Ganze jetzt mal so ein bisschen einzupendeln. Ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr das gut fandet, dass wir jetzt nur so ein paar rausgepickt haben. Learning by doing. Und dann starten wir mit den Dry Games.
Ja, war doch fein. Abschließend zu Black Rose Wars. Bisher habe ich auch tatsächlich nichts Negatives da gehört, ne? Also da sind die Leute ja sonst immer, wenn sie nicht direkt auf ihre Kosten kommen oder das nicht zum Vorteil der Leute ist, sind die Leute immer schnell bissig, würde ich jetzt mal sagen so. Aber da waren sehr viele Leute verständnisvoll. Also ich glaube, dadurch, dass sie da echt so positiv mit umgegangen sind, das auch direkt offengelegt haben und auch da so Zugeständnisse gemacht haben, ist das eine saubere Geschichte dann, ne? Ich meine, klar, sagt ihr da, oh, ja, das sind da Geschäftsleute, die müssen doch richtig kalkulieren. Aber auch da sind oft Leute so, die das Hobby lieben und was ermöglichen wollen. Und das finde ich dann wieder cool an der Community, dass man da sagt, okay, wir ziehen zusammen den Karren aus dem Dreck, so als Wort zum Sonntag quasi, oder?
Ja, also wie gesagt, ich fand das halt, ne, wie du auch schon sagst, sie haben es halt transparent gemacht und es ist halt ein super sympathischer Verlag. Auch ich habe die Jungs ja auch auf der Messe in Essen kennengelernt letztes Jahr und es ist halt, wie gerade schon erwähnt, ne, sie haben halt auch im Vorfeld, es ist halt ein Verlag, der, die lernen noch sehr viel. Die haben ja, das Erstlingswerk war ja Nova Aethas. Dann kam ja Dungeonology und Black Rose Wars. So, und natürlich muss so ein Verlag sich auch erstmal einpendeln, lernen und tun. Sie haben ja auch mit D, haben sie ja auch eine Kampagne gecancelt, obwohl die schon mit 200 und 1000 gefundet war. Auch weil sie da gemerkt haben, so, okay, da haben wir, sind wir auch nicht richtig mit umgegangen. Also, man merkt schon, dass sie versuchen, auch besser zu werden, dass sie das, was sie machen, besser machen können. Und, ja, wie gesagt, also ne, auch das, was ich gerade noch mal meinte, und das ist auch so ein Riesenpunkt, dass sie halt echt gesagt haben, so alle One-Wave-Backer kriegen ihre Games wie bei einer Two-Wave und das, obwohl sie quasi nur One-Wave bezahlt haben. Ne? Einfach aus dem Grund, weil eben durch die ganze Produktion sich da alles irgendwie verschoben hat, die Deadlines konnten nicht mehr eingehalten werden. Und da merkt man ja schon, dass die schon proaktiv auch versuchen, den Leuten entgegenzukommen. Dass da nicht gefragt werden muss, so, ey, das finde ich aber kacke, kann man nicht was machen, dass sie von sich aus schon sagen, so, hey, wir merken, da ist was nicht so cool gelaufen, deswegen möchten wir euch da auch irgendwie entgegenkommen. Und ich meine, jetzt, ne, und das, was ich gerade mal gesagt habe, es ist halt eine Riesenbox, also diese Sata-Box ist wahrscheinlich nochmal mindestens genauso groß wie das Core-Game, mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen größer. Und ja, wenn ich dann jetzt mal 15 Euro drauflege, dafür habe ich sie zum Beispiel auch in der ersten Wave gespart. Also insofern, für mich hat das überhaupt gar keinen, war das gar kein Diskussionsstoff, für mich war das so, ja, alles klar, machen wir.
Ist auf jeden Fall reasonable, ist ja nachvollziehbar auf jeden Fall. Jo, drei Spiele, 3+1 habe ich wieder. In Kürze, ich habe die Woche endlich die Tuscany-Erweiterung erhalten und habe sie dann direkt auch umgehend prompt gespielt, um den Pile of Shame nicht so groß zu halten. Und ich muss sagen, wow, es macht das gute Spiel Viticulture tatsächlich, und das ist ja quasi dann die Anknüpfung zur Vorwoche, mit der Expansion zu einem wirklich richtig, richtig coolen Spiel, gliedert sich da vollkommen passend ein in das Spiel und Spielgefühl. Es ist erweitert um so eine kleine Area-Control-Komponente, die dir nochmal Vorteile bringt. Und die Karten und Jahreszeiten sind da so ein bisschen extended. Und auch das alles wirklich stimmig. Und auch die Startspielerreihenfolge, die beim normalen Viticulture dann zwar auch so ein Vorteil verschafft, gibt dann in jeder Jahreszeit dann jetzt letztlich einen Vorteil, dass man da nochmal ein bisschen taktieren kann vor. Das heißt, es macht letztlich wirklich ein schon gutes Viticulture für mich zu einem richtig, richtig guten Spiel, ehrlich. Also ich find's richtig geil. Kennst du beides? Hast du beides gespielt, oder?
Ich habe Viticulture gespielt, ja.
Der Gesichtsausdruck zeigt mir, dass du hast aber mit Tuscany-Erweiterung gespielt?
Weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Wir haben mal unser Spiel, wir hatten, glaube ich, irgendeine Erweiterung hatten wir dabei, glaube ich, ja. Bin mir aber nicht mehr sicher, schon ein bisschen her.
Gefällt dir nicht so, höre ich raus.
Das heißt, gefällt mir nicht so. Also, das ist ein gutes Spiel. Das ist vielleicht auch so ein Problem, was ich mit mir selber ausmachen muss. Ich finde immer, wenn Sachen extrem gehypt werden, gehe ich immer noch kritischer an so Sachen ran. Und Viticulture wurde ja derbe gehypt zwischenzeitig. Und ich fand, es ist ein gutes Worker Placement. Und da hört es dann für mich auch auf. Ich bin aber, das ist auch wieder so ein Ding, da können wir ja irgendwann auch mal drüber quatschen, Thema Mechanik und so weiter und so fort. Und A, bin ich kein Weintrinker, ja, so null. Wenn überhaupt, dann ziehe ich mir mal irgendwie einen Weißen rein. Und ja,
oder ein Glühwein.
Das ganze Design, Artwork, natürlich stimmig und thematisch, aber hat mich auch nicht gecatcht. Und das Spiel war okay, war gut. Aber das war zumindest, hat mich nicht so gerissen, dass ich dann sage, brauche ich in meiner Sammlung. Vielleicht ist es ja, weil es so thematisch ist, weil Wein braucht ja, um zu reifen, ne, da muss ja, da brauchst du ein bisschen Zeit für. Und gefühlt ist für mich in dem Spiel zu wenig passiert irgendwie. Vielleicht habe ich da auch eine falsche Wahrnehmung. Vielleicht jetzt durch mit das, was du jetzt sagst, auch mit Tuscany und so, vielleicht passiert da nochmal deutlich mehr. Aber ich fand irgendwie, gefühlt war das so, ja, das ist alles gut, das passt auch alles und das funktioniert alles, aber ähnlich wie bei Flügelschlag, da ist auch alles gut und funktioniert auch alles passend. Hat mich auch nicht gecatcht.
Crazy. Ja, abschließend, da gibt's auch noch so Charaktere, die da nochmal so einen Special-Effekt beim Worker einsetzen schaffen. Also das heißt, es macht schon viel richtig, richtig gut und du musst halt im Vorfeld, also du musst, finde ich, bei dem Spiel schon sehr gut planen, um am Ende als Sieger dazustehen, weil du viele Sachen vorbereiten musst. Das, finde ich, macht das bei dem Worker-Placement-Spiel schon anders als bei manch anderen, wo du quasi für die Runde dann vielleicht was machst. Du musst schon mit Weitsicht planen, auch wenn es sich einfach locker runterspielt und gar nicht so aussieht. Egal, so viel dazu. Dann, gestern habe ich Epic Spell Wars gespielt. Kennst du das?
Ja, ja, ich hab's gesehen. Das Game habe ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, haben wir das hier bei mir gezockt, als wir den ersten Pod-Talk gedreht haben. Das war, als hier die Spiel auch in Duisburg war. Epic Spell Wars mit den Jungs vom Explorers Pack. Richtig cooles Game. Das ist richtig witzig.
Ist richtig, richtig witzig. Braucht auf jeden Fall die richtige Runde. Ich hab's jetzt circa seit 2 Jahren, würde ich sagen. Und ich habe es nie auf den Tisch gebracht, weil es ist schon vom Thema her ein bisschen speziell. Du musst auch ein bisschen extrovertiert sein, so deine Sprüche dann laut vorlesen da und so und ein bisschen so den Zauberer dann so memen und sowas. Ansonsten eigentlich ein relativ einfaches Spiel für die, die es nicht kennen. Zwar Epic Spell Wars ist quasi, du hast deinen Zauberer vor dir liegen, Lebensenergie musst du dir gegenseitig runterkloppen und der ideale Spruch besteht aus 3 Teilen, also einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss. Du darfst keine 2 Mittelteile oder 2 Anfänge oder 2 Schlussteile verwenden und spielst den erstmal verdeckt und dann verteilst du die Attacke dann letztlich so. Die Bebilderung ist sehr witzig und auch der Spruch ist dann witzig und meistens kannst du auf mehrere Schaden verteilen und so und das ist einfach so ein witziges, kurzweiliges Spiel und du brauchst halt die richtige Runde dafür und war auf jeden Fall super witzig, hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Das geht, glaube ich, bis 6 Spieler oder so, ne?
Genau, bis 6 Spieler und dann kannst du da Lebensenergie runterkloppen mit irgendwie.
Und es ist ja irgendwie so, du legst ihn ja verdeckt und die anderen sehen quasi nur, wie lang dein Spruch ist, aber ja nicht was. Genau. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Anfang und ein Ende hast, also man muss ja nicht immer alle 3 Teile spielen, dann sehen die anderen ja zum Beispiel so, okay, der hat, glaube ich, nur Anfang und Ende. Also wie gesagt, ein bisschen her, dass ich gespielt habe, aber ich fand's schon richtig witzig.
Ja, der Clou an der Geschichte, ich habe es leider jetzt auch oben liegen, sonst würde ich es jetzt auch in die Kamera halten. Der Clou an der Geschichte ist, dass derjenige, der den kürzesten Spruch hat, der darf anfangen.
Ja, genau.
Und dann, wer einen 3-teiligen hat, dann gibt's quasi in dem letzten Teil immer einen Initiativwert noch mit drin und da fängt dann quasi der mit dem höchsten an. Das heißt, im Zweifel, das war lustig, gestern habe ich gesagt, ich so, ja, wer würde denn freiwillig, wenn er 3 geile Karten auf der Hand hat, nur so einen 2-teiligen Spruch sprechen, ne? Und dann, ich weiß gar nicht, was war der Stefan, glaube ich? Doch, dann hatte er nur so einen 2-teiligen Spruch, ich hatte so einen 3-teiligen und ich so, naja, okay, ich weiß. Nämlich, dann ist er vor mir dran gewesen, hat mir die letzte Lebensenergie runtergekloppt und dann konnte ich meinen Spruch nicht mehr sprechen, dann war ich nämlich tot. Ja. Habe ich gesagt, stimmt, dann lohnt es sich doch, einen kürzeren Spruch zu sprechen. Das heißt auch da, super witzig, super lustiges Artwork, also Epic Spell Wars und hat diverse Erweiterungen. Bedarf es, glaube ich, nicht unbedingt. ist halt auch nur so ein lustiges Spiel, was so ein Filler, den man da mal ab und zu irgendwie auf den Tisch bringen kann. Dann habe ich die Woche Yokohama endlich erhalten auf dem Sekundärmarkt und habe das gespielt. Und ich muss sagen, der Aufbau ist schon so ein bisschen tricky. Du planst da so ein bisschen hin und her. Und Yokohama, hast du das gespielt?
Ne.
Ich frage ja immer erstmal, kennst du es generell? Ne.
Ja, kennen tue ich es, aber ich habe es noch nie gespielt.
Okay, und ich muss sagen, es hat richtig, richtig Bock gemacht. Wirklich taktische Tiefe in dem Spiel. Du hast so quasi deinen Präsidente, den du übers Feld bewegst und Aktionen ausführst und musst immer in deinen Aktionen deine Gehilfen. Das sind so bestimmte Cubes, die du dann so freischalten kannst, kannst du beliebig verteilen, und je nachdem, wie viel auf den Feldern liegen von deinen Gehilfen, wird die Aktion halt letztlich stärker. Und du musst quasi vorplanen, wo du deine Cubes hinsetzt. Du darfst nämlich auch nur durch die Felder angebunden ziehen, wo deine Gehilfen sind. Das heißt, du musst schon gucken, wo will ich hinwandern, was brauche ich, welche Aufträge will ich erfüllen. Und durch diesen modularen Spielplan, wo du immer wieder verschiedene Kärtchen in so einer Art Pyramide auslegst, hast du immer wieder eine neue Anordnung der Karten und eine große Varianz. Und das hat auch richtig, richtig Lust gemacht, ey. Das war echt richtig fett. Und dann kommt es zu meinem Game des Monats, Jahres, Jahrtausends. Millennium Blades ist gestern auf den Tisch gekommen. Und was soll ich sagen? Das ist ein episches Spiel im epischen Spiel. Also wer ein Kindskopf ist und sich auf solche Sachen auch einlassen kann, der wird da auf jeden Fall seine helle Freude dran finden. Du bist quasi ein Collectible Card Player hier, ne? Sammelst quasi deine Karten in der ersten Phase des Spiels. Das Spiel ist in zwei Phasen unterteilt, und in der zweiten Phase gehst du ins Turnier. Und die erste ist wirklich so voll mit Stress, so 3x6 Minuten haben wir gespielt. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, es wird irgendwie die ersten beiden Runden eigentlich 2x7 und dann 1x6 Minuten gespielt. Du sammelst deine Karten zusammen, baust dir so ein Deck quasi, oder kannst auch in den Supermarkt gehen da mit deinen Bündelscheinen und kannst dann neue Booster kaufen und kannst irgendwelche Promokarten erwerben und sonst irgendwas, und dann kannst du da erstmal kannst du deine ganze Deckbox irgendwie zusammenstellen, dann kannst du dann irgendwie dein Deck für das Turnier im späteren Verlauf in 3 Runden irgendwie zusammenstellen, und dann gehst du halt ins Turnier und spielst dann immer einzelne Karte in der Runde aus, und ja, das geht dann über 3 Zyklen, so würde ich es jetzt sagen, so, also 3-mal machst du das Ganze, wieder 3 Phasen, wo du sammelst, 1 Phase Turnier, 3 Phasen, wo du sammelst, Turnier, und wir haben uns einfach nur weggelacht, also es war echt so ein richtig, richtig lustiges Spielerlebnis. War richtig geil. Bei dir sehe ich es ja da im Hintergrund, und ich könnte es jetzt schon wieder auf den Tisch bringen. Ey. Es ist so witzig, ey. Und 1 Trillion Karten drin.
Ja, die Karten sind echt unfassbar viel. Also ich habe halt die Grundbox, dann habe ich noch zwei Erweiterungen. Dann witzigerweise, ich habe noch ein kleines Spin-Off-Kartenspiel dazu. Habe ich auch noch mit dabei. Da spielt man, wie war das denn nochmal? Da spielt man jemanden, der irgendwie auch auf so ein Turnier geht. Das hat aber mit dem großen Spiel nichts zu tun. Das ist auch so ein kleines Kartenspiel, so ein Reisekartenspiel, was aber auch daran anlehnt irgendwie, dass du den steuerst in diesem Turnier irgendwie. Ja, und dann habe ich halt noch die Set Rotation Expansion halt, ne? Damit man halt.
Das ist schon unfassbar viel Stuff.
Ja, mega.
Und die ganzen Promo-Karten und so, die dann mit da drin sind, das sind immer nur so ein paar Karten. Jede Karte ist wirklich so vom Artwork richtig geil. Und diese Booster sind auch in der letzten Kickstarter-Kampagne so mit Dice Throne und Midara und so. Dann hast du da so das Artwork davon, ein bisschen angelehnt an Indiana Jones, Super Mario Brothers und all so eine Scheiße, ey. Richtig, richtig witzig. Ich habe auf meinem Instagram-Account, der eigentlich nicht öffentlich ist hier, ich bin ja kein Mensch des öffentlichen Lebens sonst, habe ich auf jeden Fall ein paar Bilder gepostet davon, für alle, die mir folgen. Morgen explodiert der Kanal.
Kollege Coconut.
Findest du dann auf jeden Fall ein paar lustige Bilder dann davon, so für ein bisschen Anschauung. Richtig, richtig geil.
Hammer. Richtig, richtig geil.
Richtig.
Ja, ich habe tatsächlich nicht so viel zocken können wie du die Woche. Viel eingespannt mit der Uni. Kommen momentan echt nicht so zu viel. Was ich aber gezockt habe, wir haben jetzt mal so einen kleinen Vatertagszock gehabt. Und da haben wir auch Black Rose Wars gezockt. Da würde ich auch ganz gerne mal kurz drüber quatschen. Also hat mir auch echt richtig, richtig gut gefallen, muss ich echt sagen. Also um jetzt da noch mal kurz anzuschließen, was wir gerade auch besprochen hatten, fand ich echt cool. Wie auch gerade in dem Kommentar noch mal vorgelesen, das war halt schon, ich habe also das Setup als solches, wenn man es das erste Mal aufbaut, dauert auch ein bisschen, ne, mit den ganzen, die ganzen Schulen auslegen, die ganzen Räume auslegen, die ganzen einzelnen Karten-Stacks fertig machen und so weiter und so weiter. Allerdings muss ich sagen, das Inlay gefällt mir schon relativ gut. Da ist alles relativ gut sortiert, da kommt man super dran. Miniaturenqualität bombastisch, also die Minis sehen heavy geil aus, muss man wirklich sagen. Mhm. Und Spielmechanik, obwohl ich das Einzige, es gab so einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, da birgt das Spiel so ein bisschen Grübelpotenzial, ist halt, wenn man so, zum einen ist es ja so, dass du jede Runde in dieser Study Phase nimmst du ja 2 Karten von deinem Grimoire und dann kommen nochmal 4 Karten von den Schulen, die du ja beliebig wählen kannst dann. Außer halt diese Forgotten Spells, die bekommst du ja nur durch die Aktion von der schwarzen Rose. Mhm. Und dann musst du natürlich erstmal alle 4 Karten durchlesen. Die haben natürlich immer 2 Effekte. Übrigens da, Keule, muss ich sagen, ich habe nochmal nachgelesen, du kannst dich nicht entscheiden, welche Seite du spielst. So wie du sie platzierst, so musst du den Zauber dann auch ausführen. Also du kannst sie nicht einfach hinlegen und dann
Nee, ich meinte auch, bevor du sie hinlegst.
Ja, genau, bevor du sie
hinlegst. Oder habe ich das beim letzten?
Ja, nee, kam das so rüber, dass du dich quasi dann entscheiden kannst, wenn du sie umdrehst, was du spielst. Aber du kannst halt wirklich, du musst vorher überlegen, okay, welche Ausrichtung nehme ich und dann planst du das halt, ne? Und da, das sind so die 2 Grübelphasen. Wenn du halt wieder 4 neue Karten hast, du guckst natürlich dann auch, was habe ich gerade gezogen, was habe ich auf der Hand, was könnte Synergien bilden, was kann ich gebrauchen, was kann ich gerade nicht gebrauchen, natürlich, was ist in meiner Quest drin und so weiter. Also ich hatte immer so das Gefühl, wir hatten immer so 1-2 Leute am Tisch, die in dieser Study Phase ein bisschen gebraucht haben, weil potenziell 4 Spruchkarten 8 Sprüche sein können und die musst du dir alle erstmal durchlesen, musst natürlich bei allen erstmal gucken, okay, passt das in meinen Plan rein und so weiter. Und dann ist es halt noch so, danach kommt noch die Planungsphase, wo du dann nochmal guckst, okay, was plane ich als mein Quickspell, was kommt wann, wie, wohin. Und das waren so die Phasen, die mal länger, mal kürzer waren. Wenn es dann einmal um die Actions geht, dann ist es einfach nur so ein Gebäsche, dann hier bumm und da knallt's und hier rumpelt was rum, da marschiert plötzlich so ein dickes Viech irgendwie durch die Räume und das hat schon echt mega Bock gemacht. Obwohl eine Sache war ich mir nicht ganz sicher, da habe ich irgendwie, das ist ja noch so, du kannst auch noch so Verteidigungszauber und Traps halt spielen. Und die triggern ja nur, wenn sie ausgelöst werden. So, und du planst ja auch die Sprüche von 1 bis 3 und du musst sie auch in der Reihenfolge auch ausspielen. Außer den Quickspell, den kannst du ja jederzeit zaubern. Und ich habe mir halt immer die Frage gestellt, bei dieser Planerei habe ich halt irgendwann die Fallen und die Defense-Zauber einfach auf Spell 2 und 3 gelegt. Weil, egal. Also, sie lösen ja eh nur dann aus, wenn quasi der Trigger.
Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau.
Ja. Also das hat mir wirklich richtig, richtig Bock gemacht. Wir haben eine Runde zu zweit gezockt. Die ist auch komplett anders gelaufen. In der Runde zu zweit hatten wir in der dritten Runde oder in der zweiten Runde schon 6 Minions da rumlaufen. Und in der Runde zu viert haben wir uns halt nur gegenseitig auf die Schnauze gehauen. Da waren halt mal so 2-3 Viecher, die da rumgelaufen sind. Aber auch hier fand ich echt cool, dass auch die einzelnen Zauberschulen alle wirklich so ihre eigenen Effekte haben und sich anders, ein bisschen anders in der Taktik auch spielen. Ich glaube aber, da muss man wirklich einfach mal reintauchen. Es gibt ja so Leute, die sich dann auch die Anleitung erstmal durchlesen, welche Zauberschule harmoniert mit welcher am besten und so weiter und so fort. Ich habe mir gesagt, so, ey komm, ich zock einfach mal drauf los und guck mal, was so passiert. Und ja, das muss man auf jeden Fall öfter spielen. Ich glaube auch, es hat eine große Lernkurve. Das war so, auch nach der ersten Runde war man aber eigentlich schon drin. Aber die Runde zu viert hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Und vor allem, man muss ja gucken, diese schwarze Rose, zum einen basht die ja selber mit, ne? Also die kann dich ja auch ausnocken. Und zum anderen ist es auch so, dass es gewinnt ja am Ende der die meisten Punkte hat. Und es kann ja auch die schwarze Rose gewinnen, tendenziell, glaube ich, ne? Mhm. So, und was ich halt jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Egal. Also es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und wird auf jeden Fall wieder auf den Tisch kommen. Das zweite Spiel war dann Dungeon Crawler mäßig. Ich habe mir das Spiel The Order Vampire Hunters gegönnt. Muss ich sagen, die Anleitung sehr lang, also auch blöd geschrieben, würde ich nicht sagen, aber halt sehr, also irgendwie zu viel geschrieben, meiner Meinung nach. Wir haben relativ lange noch an der Anleitung gesessen. Aber was ich sagen muss, thematisch echt cool. Also, kennst du Vampire Hunters?
Nee, ich hatte nur ein Bild bei dir gesehen und konnte das erstmal so gar nicht zuordnen.
Also
sah Schmuck aus auf jeden Fall.
Also bei Vampire Hunters ist halt so, wir sind so eine ja, so eine Organisation, ein Kult, eine Sekte, keine Ahnung was, die halt Vampire jagen. Und à la Underworld oder keine Ahnung, Van Helsing mäßig, marschieren wir halt in so einen Vampirbau rein. Das ist irgendein Haus, ein ab runtergekommenes Haus irgendwie, wo wir halt dann einsteigen. Und es ist halt wirklich so, in jedem Raum im Prinzip liegen meistens ein Encounter, und wenn du diesen Encounter umdrehst, dann kommen halt irgendwelche, liegen da irgendwelche Vampire drin. Relativ cool gemacht. Es gibt eine Tag- und eine Nachtphase. Und in der Nachtphase, zum Beispiel in der Tagphase, wenn du in so einen Raum reingehst, dann pennen die Vampire alle. Das heißt, du machst so einen Raum auf und dann liegt der Vampir und pennt. Der wacht halt zum Beispiel auf, wenn du auf ihn drauf klopfst und ihn nicht tötest. Oder wenn du halt Lärm machst, dann wachen die halt in dem Raum auf. Ansonsten kannst du halt auch relativ thematisch, wenn die halt da pennen, kannst du zum Beispiel die Bretter an den Fenstern kaputt machen, dann scheint die Sonne rein, dann sterben die alle da drin. Dann musst du halt, hast halt so Aufgaben, die du erledigen musst, latsch da durch. Wenn es natürlich Nacht ist, dann erwachen die plötzlich alle, dann gehen alle Türen auf und dann hast du natürlich richtig Rumble in the Jungle. Ne? Fand ich thematisch echt cool, hat dieses Flair von, ich gehe jetzt so beim Vampire-Horror so ein bisschen aufgefangen auf jeden Fall. War auch relativ taktisch, obwohl ich noch so ein bisschen die Frage hatte, du hast halt so zwei Armors quasi, du kannst zweimal irgendwie Schaden abwehren und dann wahrscheinlich durch irgendwie Items, du kannst auch so Items craften, ja, also findest dann irgendwas und musst dann irgendwie so Fokus-Token dafür ausgeben, um die zu bauen, also du findest dann irgendwo, ich habe zum Beispiel irgendwie einen Stab und ein Sägeblatt und einen kleinen Dynamo-Motor gefunden und den konnte ich dann zu so einer Säge, zu einer Sägeaxt zusammenbauen, die war dann aber fragil, das heißt, wenn die benutzt hast, musst du gucken, ob die vielleicht auseinandergebrochen ist und so. Also schon coole Mechaniken. Das Einzige, Matti hatte das ja auch mal angesprochen im letzten Podcast, dass er meinte so, ja, und dann ziehst du ja diese Encounter. Und wenn du die Encounter ziehst, dann ist es halt so, ja, dann kommt wieder ein neues Monster, dann musst du hier und da gucken. Also wenn man die Sachen sortiert hat, kommt man ganz gut rein. Ja, also im Prinzip ist das bei mir in einem so einer Schachtel und die ganzen Insets waren rausgenommen schon, als ich es bekommen habe. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe die jetzt alle in separate Tüten gepackt, sodass da immer jede Monsterart in einer passenden Tüte ist. Dann kann man die direkt sortieren und dann geht's eigentlich relativ flott. Musst du halt am besten alles irgendwie aufbauen und dann kannst du die auch relativ einfach, glaube ich, dir gönnen. Und das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool. Und jetzt würde ich ganz gerne mal auf ein Spiel zu sprechen kommen. Das habe ich nicht gezockt. Also ich habe es schon mal gezockt, aber nicht zuletzt. Und zwar Nemesis würde ich ganz gerne mal kurz was zu sagen. Und zwar startet ja jetzt nächste Woche der Kickstarter zu Nemesis Lockdown. Und da würde mich auch einfach mal interessieren, vielleicht auch noch mal die ganze Community oder die Leute, die es hören, und vielleicht auch noch mal deine Meinung. Weil ich glaube, wir beide haben da natürlich auch noch mal eine spezielle Meinung zu. Nemesis, für die wenigen Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, Nemesis ist halt auch ein Dungeon-Crawler, à la Alien-like. Wir sind auf einem Raumschiff, erwachen aus einem Kryoschlaf und merken, irgendwas stimmt hier auf diesem Raumschiff nicht. Wir hören komische Geräusche. Wir wissen gar nicht, fliegt das Raumschiff noch zur Erde oder nicht? Ist das Raumschiff überhaupt noch intakt? Und was geht hier überhaupt ab? Kann ich überhaupt dem Typen, der jetzt gerade neben mir aufgewacht ist, trauen und so weiter? Und erkunden dann dieses Raumschiff. Und das ist dann auch so, dann natürlich auch, wir können dann Geräusche machen, wenn wir in irgendeinen Gang gehen, und dann kommen da irgendwelche Aliens und die verschwinden auch manchmal wieder in irgendwelchen technischen Korridoren, und irgendwann schaltet das Schiff die Notevakuierung frei, dann können wir mit so Safe-Pods abhauen oder wir können die Selbstzerstörungssequenz einleiten. Also richtig geiles Game, und ich feiere es auch derbe ab. Jetzt kommt ja der Kickstarter zu Nemesis Lockdown, und zum einen wird natürlich in der Kampagne auch noch mal der Stuff aus dem ersten Kickstarter verfügbar sein. Also man wird sich die ganzen Expansions und so auch noch mal gönnen können. Zum anderen ist halt die Frage, und die stelle ich mir tatsächlich auch momentan. Das Spiel ist, sagen wir mal, großzügig zu 75, vielleicht auch 80% am ersten Teil dran. Es sind natürlich ein paar neue Mechaniken mit dabei. Da kannst du ja gleich noch mal was dazu sagen. Aber prinzipiell erfindet es das Spiel Nemesis nicht unbedingt neu. Also ich bin natürlich ein kleiner Nemesis-Fanboy, deswegen bin ich noch hin und her gerissen, weil ich finde auch das Design total geil. Ich finde das Setting natürlich total geil, weil es nicht mehr auf dem Raumschiff ist, sondern halt auf so einer Raumbasis und sowas, ne? Da würde mich halt auch interessieren, wie das halt thematisch abgefangen ist. Deswegen neige ich auch schon dazu, da irgendwie einzusteigen, wenn meine Wette vorbei ist. Aber ja, ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Also, weil im Prinzip ist es ja schon sehr nah an dem dran, was der erste Teil gemacht hat.
Oh jo, wir nähern uns quasi auch dem Thema der heutigen Folge. Und zwar, wie bereite ich mich vor, wie recherchiere ich nach Spielen. Und lustig ist, gerade in dem Moment, wo du Nemesis angesprochen hast, wollte ich das auch noch benennen, weil es tatsächlich nochmal so ein Blockbuster quasi im Brettspielbereich ist, was am 28.05. bei Kickstarter nochmal launcht. Ich habe es jetzt auch ein bisschen beobachtet. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen rumgefragt, wie steht ihr dazu? Ich habe auch in unserer Gruppe da mal nachgefragt und man hört super schnell die Meinung, ja, ich bin Fan, all in. Mhm. Jetzt habe ich mal geguckt und habe gedacht, also Nemesis, man spielt es jetzt auch nicht jede Woche. Ich finde es super geil. Ich finde diese Raumschiffe auch super geil. Der zweite Teil Lockdown spielt ja jetzt auf dem Mars. Es sind nochmal verschiedene Räume, die es jetzt gibt. Die sind liegen, glaube ich, in unterschiedlichen Höhen. Das heißt, die haben unterschiedliche Effekte. Und es geht ähnlich wie bei Alone von Horrible Games darum, dass die Beleuchtung nochmal einen Einfluss auf die Möglichkeiten hat. Mhm. Und zudem sind Gegenstände, die du jetzt findest, glaube ich, so craftbar. Also das heißt, auch da hast du natürlich jetzt so, findest jetzt, was weiß ich, findest ein Kaugummi und findest einen Zahnstocher und dann kannst du eine Railgun rausbauen.
A la MacGyver.
Du brauchst nur einen Kugelschreiber und, das, was du sagst, und eine Heftklammer und kannst eine Bombe draus bauen.
Ja, und jetzt bin ich auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite sagen wir jetzt so, man muss nicht sich jeden Stuff holen und bis ins letzte Detail. Ob ich jetzt wirklich derjenige bin, der sagt, ich will mir das jetzt zulegen, bin ich mir noch nicht so sicher. Weil es für mich das Spielgefühl aktuell, ich habe jetzt noch keine Gameplay-Videos oder sowas gesehen, für mich sagt das Gefühl jetzt aktuell, ich werde es mir nicht holen, weil sich das Gameplay technisch nicht so krass verändert. Und ich habe genug Spiele mit Miniaturen, als dass ich jetzt sagen würde, ich muss mir das jetzt zwingend zulegen. Ne, getreu dem Motto Franz Müntefering, was interessiert mich mal ein Geschwätz von gestern. Weiß man nie im Kaufverhalten oder was einen dann letztlich so triggert, und das ist vielleicht auch heute so, wie recherchiere ich nach Spielen, dass mich dann irgendwas doch triggert während der Kampagne, dass ich sage, ach komm, ich habe jetzt irgendwie 3 Spiele verkauft, habe jetzt das Geld über und das ist eh eins meiner Favorites, ich will es komplettiert haben oder wie auch immer. Stand jetzt sage ich, dadurch, dass es das Spielgefühl wahrscheinlich nicht so krass verändert ist, ein Standalone ist, also das heißt, man kann entweder das oder das spielen, würde ich, glaube ich, sagen, man spielt beide Teile sicherlich nicht zusammen. Und ob ich jetzt sage, oh, ich spiele heute mal Nemesis oder heute spiele ich mal Nemesis Lockdown, weiß ich nicht, muss ich auf jeden Fall tatsächlich noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, ne?
Ich bin auch noch vollkommen hin und her gerissen, aber wie du schon sagst, ne, man, vielleicht gibt's ja irgendeinen Trigger, ne? Vielleicht gucke ich in die Kampagne rein und sehe halt dann so, hey, alles klar, dass die Review oder Preview hat mich irgendwie überzeugt oder die Mechaniken haben mich jetzt doch überzeugt oder. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein super cooles Ding für die Leute, die Nemesis jetzt nicht gebacken haben in der ersten Kampagne. Wäre es für mich auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Dann würde ich sagen, so, yo Leute, geht auf jeden Fall rein. Also für die Leute, die noch kein Nemesis haben, würde ich es wirklich, wirklich ans Herz legen, da auf jeden Fall rein zu sneaken. Definitiv. Vielleicht ist es ja auch so, es gibt ja auch manche Spielegruppen, die immer sagen, Mensch, der eine hat das, der andere hat das. Vielleicht kann man da auch sagen, so, Mensch, du hast ja das normale Nemesis, ich habe das Lockdown, vielleicht haben wir dann einmal im Monat Bock darauf, einmal im Monat Bock darauf. Ich bin mir selber auch noch nicht sicher. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, dafür aktuell noch kein Geld ausgeben. Und dann schaue ich mal. Also vom Feeling her, so vom, ne, kleinen Fanboy-Dasein, würde ich halt schon dazu tendieren zu sagen, so, ja, ey, schon. Aber ich bin mir halt auch noch unsicher. Und es wird ja auch der ganze Stuff aus der ersten Kampagne verfügbar sein. Und auch da, klar, am Anfang habe ich mir gedacht, so, ja, komm, dann könnte ich mir jetzt die Expansions gönnen, weil ich habe ja damals mein Game quasi auf dem Sekundärmarkt gekauft, weil ich in der Kampagne, als damals die Kampagne online ging bei Nemesis, war ich noch nicht auf Kickstarter aktiv, so, deswegen bin ich halt drüber hinweggekommen, ne, und ja, deswegen, ich weiß es nicht, also ich lasse mich überraschen und bin mal gespannt, was da noch kommt, aber deswegen wollte ich es mal genannt haben, und da würde mich auf jeden Fall bei so einer Thematik würde mich auch echt mal interessieren, was die Leute dazu sagen. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Großteil jetzt erstmal natürlich sagt, ey klar, Nemesis, ey, all in, Alter, bin ich drin, so, ne? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein paar Leute auch sagen, ja, sehe ich wie ihr, irgendwie schaue ich mir erstmal an. Vielleicht wird es auch Leute geben, die sagen, so, Mensch, ich finde, Lockdown gefällt mir besser, dann kann ich ja mein Nemesis jetzt verkaufen oder verkaufe mein Nemesis dann, wenn Lockdown kommt. Kann ja auch sein, ne?
Würde mich, ich weiß übrigens noch nicht, also laut Kampagne gibt's das Grundspiel tatsächlich nicht auf Deutsch. Das heißt, es wird das Grundspiel nur auf Englisch geben. Ist Stand jetzt, aber irgendwie der Dekli sagte gestern, da wäre irgendwie ein Sternchen dran gewesen oder wie.
Aber auch immer. Genau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Korrigiert mich bitte, wenn ich hier jetzt gerade Murks erzähle. Ich meine aber auch vor wenigen Tagen einen Post von Asmodee gesehen zu haben, dass Asmodee wieder einen Stock an deutschen Exemplaren reinbekommt.
Bin ich Quartal 3, ja.
Genau. Doch,
Quartal 3, genau. Aber das ist ja dann, da muss man ja auch aufpassen, das ist ja dann letztlich auch nur das Core-Game und nicht die Kickstarter-Ausgabe. Ne, für die, die wirklich daran interessiert sind, ich brauche aber Kickstarter-Stuff, wie auch immer. Ich glaube, man kann wahrscheinlich dann das Deutsche bei wo war das jetzt? Pegasus?
Nee. Asmodee.
Asmodee, ich weiß nicht, wie kommen wir auf Pegasus? Bei Asmodee vorbestellen und kann in der Kickstarter-Kampagne aber die Add-ons dann trotzdem backen. Ne? Das wäre wahrscheinlich trotzdem kompatibel. Die sind teilweise ja so Terrain und so, ist ja sprachneutral. Naja. Da ist ja egal.
Aber
das
auch
kannst
du
ja trotzdem unterstützen, ne?
Da könnte man nochmal anschließen zur letzten Folge wieder expand or not expand, ne? Also, ich finde Nemesis ist ein turbo geiles Game. Aber da bin ich mir auch unsicher, ob ich mir die Expansions gönnen soll. Also ich bin tatsächlich so weit, dass ich sage, boah, ich glaube, so Stand jetzt, wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest, wie du schon gesagt hast, vielleicht triggert mich auch wieder irgendwas. Stand jetzt würde ich aber in die Kampagne reingehen und nur das Lockdown-Core-Game backen. Weil klar ist Terrain geil, sieht super aus. Ne? Gibt ja auch viele Leute, die wieder sagen, Mensch, das Spiel kannst du ohne die Türen gar nicht spielen. Da geht's ja schon wieder los, ne, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich fand bis jetzt auch ohne die Türen ging das super. Da sind ja so Marker drin.
Die sehen
drin.
So geil aus. Ich hab die auch bemalt.
Ne? Ja, die sind schon geil, klar. Und die machen das Spiel natürlich auch mal deutlich cooler von der Optik her. Aber so das, was drin ist, also es funktioniert und das geht gut und das macht ja trotzdem Spaß. Ne? Deswegen ist mal die Frage, braucht man das nicht? Da werden wir auch wieder, da könnte man wieder ganz viele Themen kombinieren, ne? Expand or not expand oder irgendwie, wie pimp ich mein Game und ist das ein Pimping oder nicht oder gehört das dazu?
Also meine Entscheidung dabei war, nachdem der Preis raus war für Nemesis, wie es bei Asmodee kosten würde und ich dann noch in diesen Kickstarter-Pledge reingerutscht bin, bin ich mit dem Core-Game, mit der Medic-Erweiterung, also dieser Figur, und der Terrain-Expansion noch unter dem Preis gewesen, den ich im Retail bezahlt hätte. Und damit war das für mich zu dem Zeitpunkt rechtfertigt und sag, ach komm, dann mache ich das. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, ich habe auch gesagt, ich brauche nur das Core Game. Es ist nicht notwendig, aber wenn du so einen epischen Spieleabend hast und dann wirklich dann so echte Türen dann so, die dann so in 3D dann noch damit so draufstehen, es macht es ein bisschen thematischer, aber es ist tatsächlich nicht zwingend erforderlich.
Auf gar keinen Fall. Ich meine, klar ist es auch wieder so, dass mehrere Alienrassen und so natürlich eine höhere Varianz mit reinbringen an Gegnern, die dir entgegenkommen. Ob jetzt die Tatsache, dass ich jetzt gegen eine andere Alienrasse spiele, das Spiel jetzt so maßgeblich verändert, dass es mir mehr oder weniger Spaß macht, wage ich zu bezweifeln. Korrigiert mich da, ne? Vielleicht sagen jetzt andere Leute, boah, nee, ohne Scheiß, seitdem ich mit den Void sie das mit der Expansion zocke, ist das Spiel nochmal cooler geworden oder so. Kann sein. Kann ich nichts zu sagen, ich hab's nicht. Aber ich finde halt so, ich weiß es halt einfach nicht. Und dann kommt wieder zumindest mein Punkt rein, wo ich mir denke, so, ey, ich habe so viel im Regal und dann muss ich ja erstmal wieder Nemesis spielen mit dem ganzen Stuff und dann, wie oft spiele ich das, ne? Also für mich persönlich einfach ist wieder so die Frage, spiele ich das Spiel wirklich so häufig? Ich habe jetzt letztens mal gezählt, ich habe knapp über 70 Spiele auf dem Pile of Shame aktuell und ja, und dann erklär mir mal, warum sollte ich mir dann jetzt plötzlich nochmal die kompletten Expansions kaufen, nur damit ich es komplett habe und dann spiele ich es vielleicht trotzdem nur ein, zwei Mal im Jahr, weil ich momentan einfach nicht mehr zocken kann. Also das ist ja der Punkt. Ich bin halt nicht um 14, 15 Uhr zu Hause vor der Arbeit und kann dann den ganzen Tag zocken. Ich habe halt, ne, durch die Uni den ganzen Stuff und so weiter und so fort. Ich habe keine Zeit, Alter. Ich habe keine Zeit. Wie gesagt, ich bin jetzt die Woche dazu gekommen, ich habe zwei Spiele zocken können, die ganze Woche.
Vor allem, man hat ja auch nicht immer die Leute dann da, mit denen man dann immer die ganze Drehte da durchzocken kann. Ne? Ja. Das kommt ja auch hinzu. Ja, ich wollte gerne mit dir noch ein Thema besprechen, und zwar, wie recherchiere ich nach Spielen? Da sind wir jetzt eigentlich quasi mittendrin.
Bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, Weiße, Kenze, Kenze. Heute habe ich dich nämlich mal im Schlawittchen, mein Freund. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich jetzt auch was vorbereite. Und jetzt bekommst du von mir einmal die Chance deines Lebens, einen Punkt zu machen heute. Ich werde es dir aber nicht einfach machen. Also ich glaube, es könnte relativ tricky werden. Und zwar
folgendes. Ich bin so glücklich.
Ich habe drei Kategorien vorbereitet. Und zwar die Kategorien Name, Location und Völker. Das sind die drei Hauptkategorien. In jeder Kategorie nenne ich dir, ich glaube, es sind immer vier Bezeichnungen, also entweder vier Namen, vier Locations oder vier Völker. Und dann bekommst du vier Spieletitel und du musst zuordnen, aus welchem Spieletitel die sind. Verstanden?
Okay, ja, verstanden, ja.
Okay, wir fangen mal an mit der ersten Kategorie und die Kategorie Namen. Also du kriegst jetzt von mir vier Namen genannt und musst dann sagen, also du bekommst auch vier Spiele zur Auswahl und musst dann sagen, aus welchem Spiel diese vier Namen sind. Also sie sind nicht jeder Name zu einem Spiel, sondern sie sind alle in einem Spiel, kommen sie vor, okay?
Okay.
Okay. Mary Kingsley, Elliot Pendleton, Keila McCluskey, das sind die drei Namen. Und die folgenden Spiele hast du zur Auswahl. Eldritch Horror, Der Eiserne Thron, Seventh Continent, Arkham Horror, dritte Edition.
Boah. Eiserne Thron ist nicht.
Okay, Eiserne Thron sagst du es nicht.
Seventh Continent sind so Abenteurer sind eher. Ich sag Eldritch Horror.
Du sagst Eldritch Horror. Hm. Da muss ich enttäuschen. Leider nein. Es wäre gewesen Seventh Continent.
Ey, ich war Scheiße.
Aber ich habe dich natürlich auch, war ein bisschen gemein von mir. Ich habe dich auch, ich wollte es eigentlich noch gemeiner machen. Und zwar in Seventh Continent gibt's ja auch einen Abenteurer, der heißt Howard P. Lovecraft. Und den hatte ich ganz ursprünglich noch geplant. Aber dann habe ich mir gedacht, so, boah, das könnte dich komplett auf die falsche Fährte
nehmen. Nee, dann hätte ich es gewusst. Dann hätte ich Seventh Continent, weil mit dem habe ich es nämlich gespielt.
Okay, ja, dann gut, dass ich es nicht gemacht habe. Den habe ich nämlich kurz vorher nochmal rausgestrichen.
Oh, krass, das hätte ich dann zumindest,
okay. Ja. Okay.
Stark.
So, vielleicht kommst du ja jetzt nochmal rein und die nächste, okay, möchtest du erst die Völker oder erst die Locations?
Mach mal Locations.
Locations, okay. Mhm. Also du bekommst jetzt vier Location-Namen und musst dann zuordnen, aus welchem Spiel diese vier Locations sind, okay?
Okay.
Maribor, Vysima, Brokylon, und ich glaube das jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Lassen wir es bei den dreien. Ich komme auf den vierten kann ich nicht mehr lesen. Okay, pass auf. Folgende Spiele stehen zur Auswahl. Nochmal Der Eiserne Thron, Galaxy Defenders, Dungeon Alliance oder The Witcher. In der Zwischenzeit schlürfe ich nochmal hier in meinem Durstlöscher.
Dann sage ich Jagged Alliance, Maribor. Das ist eigentlich Jugoslawien, nee,
nicht,
ne?
Nicht Jagged Alliance, Dungeon Alliance.
Dungeon Alliance.
Nicht Jagged Alliance, es ist Dungeon Alliance.
Dungeon Alliance, boah. Eiserne Thron ist es... Gibt's ja eigentlich nicht. Game of Thrones kenne ich die Orte da nicht. Kannst du die drei Orte nochmal eben kurz vorlesen, bitte?
Ja, Maribor, Vysima und Brokylon.
Ich sag The Witcher.
Du sagst The Witcher? Verdammt, ist richtig, Alter. Okay, Alter, 1-1. Okay, sehr gut. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, warte mal. Ist ja hier The Witcher, das Abenteuerspiel. Jetzt will ich noch mal eben gucken, wie der vierte Ort hieß, ey. Jetzt weiß ich auch, ohne Scheiß, kleine Anekdötchen, während ich hier das Ding rauskrame. Ich hatte mal einen Englischlehrer, ne? Das war der Herr Strauch. Herr Strauch hatte Englisch und Musik. Und dem bin ich mal so auf den Sack gegangen, der hat mir sogar im Musikunterricht ein Buch am Kopf geschlagen. Heutzutage nicht mehr denkbar, da hätte der sofort eine Anklage am Hals. Auf jeden Fall, der Typ hat mal original bei mir eine Klausur durchgestrichen, eine 6 drunter geschrieben und meinte, ist nicht lesbar. Jaruga. Jaruga. Du hast auch schon
mal
eine
6 vergeben. In Deutsch.
Ja. Vergeben oder bekommen?
Nee, gekommen, bekommen.
Ja, echt durchgestrichen gesagt, ey, kann ich nie lesen.
Ja, aber quasi der Teil des Textes war eine 6 und der Grammatikteil, wo du ein bisschen was hinschreiben musstest, war dann 4 minus und dann habe ich eine 5 gekriegt. Also keine 6 in der Note, aber eine 6 für den.
Das Geile war, ich bin noch zu dem hin, hab gesagt, ey, können wir nicht wenigstens mal reden, weil ich hier falsch gemacht habe, gesagt, nee, lese mir die durch, habe ich keinen Bock drauf gehabt. Da war ich ein bisschen böse. Okay, dann ist tatsächlich 1-1, ey. Ich habe gedacht, das wird eindeutiger hier. Dann dann kommen jetzt die Völker. Da bin ich gespannt. Also, die Völker heißen Hexer, Totschläger, Barbaren und Hasser. Folgende Spiele stehen zur Auswahl: Dire Wild, Chaos in der alten Welt, Ikarion, Cosmic Encounter.
Chaos in der alten Welt.
Falsch. Es wäre tatsächlich Cosmic Encounter gewesen.
Scheiße.
Ja, da warst du zu schnell, Alter. Da warst du zu schnell. Das heißt, der Punkt geht an mich und ich führe mit 4-1, mein Freund.
4-1.
Ja, ne, Cosmic Encounter finde ich auch ein echt ein cooles Spiel. Hast du mal gezockt?
Nee, tatsächlich nicht. Jetzt ist ja Duel irgendwie raus. Das finden ja einige zu konfrontativ. Aber es ist ja ein konfrontatives Spiel, ne? Von daher.
Was ich halt tatsächlich ganz cool finde an dem Cosmic Encounter, ich meine, es ist ja schon Asbach uralt. Ich glaube, die erste Edition ist ja noch aus den 70er oder 80er Jahren irgendwie ganz, ganz früh. Und das ist ja, glaube ich, jetzt die dritte Edition schon. Und was ich halt an dem Spiel so cool finde, ist, es ist, wie du schon sagst, konfrontativ. Aber es ist halt so, das Spiel entscheidet immer, wer wen jetzt angreift, theoretisch. Ja, das heißt, wird irgendwie eine Karte gezogen, die deckt dann auf, der blaue Spieler greift den grünen an, zum Beispiel. Oder nee, du bist dran und ziehst eine Karte und dann sagt die Karte, greif gelb an, zum Beispiel. Und das Coole an dem Game ist dann findet halt so eine Verhandlungsphase statt, ne, dass man wirklich sagen kann, so, vielleicht sagt man auch so, boah, warum greifen wir uns denn einfach an, lass das einfach konfliktfrei machen, dann darfst du bei mir auch irgendwie, also es geht ja darum, dass man quasi seine Raumschiffe in anderen Planetensystemen platziert und so, ne, und das kann man einfach sagen, Mensch, komm, dann, ich pack einen bei dir hin, pack du einen bei mir hin oder sowas, also man kann dann so auch richtig taktieren und dann sich Unterstützung holen, dann kann man sagen so, wenn der sagt so, ha, du wirst diesen Planeten nie einnehmen, dann kann ich sagen, okay, Leute, hier, wer will mir helfen und so, ihr bekommt dann dies von mir und dann packen die noch ihre Raumschiffe dazu und super cooles Game mit der richtigen Gruppe fetzt das auch wirklich und das fand ich, das ist richtig witzig, das Spiel. Ich glaube 3 bis 5 Spieler fand ich echt cool, werde ich auch nicht abgeben, vor allem in dem Grundspiel ist irgendwie ein Batzen aus 30 oder 40 verschiedenen Völkern halt drin, die haben alle nochmal so Spezialfähigkeiten und sowas, ne. Es gibt noch etliche Erweiterungen, es gibt noch ganz viele Völkererweiterungen, wo dann nochmal, also ich glaube, insgesamt gibt es für dieses Spiel unzählbare Völker, die noch irgendwie mit reinkommen. Habe ich mir nie geholt, weil ich mir gedacht habe, so auch da reicht das Grundspiel. Da sind ohne Scheiß ist so ein dicker Batzen bestimmt mit 30 oder 40 Völkern drin. Richtig cooles Game.
Ach, witzig.
Ja, komm, 4-1 für mich, du bist dran. Dann leite mal ins Thema. Bitte.
Ja, ich hatte sogar auch ein weiße Kennze vorbereitet, aber das machen wir in der nächsten Woche dann.
Nee, warum? Muss kannst du ja nachher auch noch machen. Ja, wobei, kann ja auch manchmal sein, aber 2 haben.
Nee, das machen wir nächste Woche. Ganz schön. Gut, ja, wie recherchiere ich nach Spielen? War so ein Thema, was ich mir für heute rausgesucht hatte. Und zwar habe ich jetzt immer wieder mal Kontakt mit Leuten, die dann so gar nicht spielen. Dann bringe ich irgendwie ein kleines Spiel auf den Tisch. Dann spiele ich mit denen. Und dann sagen die, boah, du hast so viele Spiele und so. Und dann sind die immer so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber, aber interessiert. Und ich habe natürlich auch immer mal wieder Leute, die mich dann anschreiben, die irgendwie mal ein Bild in meinem Status sehen oder so und sagen, hör mal, kannst du nicht was empfehlen? Dann sage ich immer so, boah, also das ist ungefähr so
dann
vom Gefühl
halt,
her, als wenn jemand, ja, das ist so vom Gefühl her, als wenn ich in Schulladen gehe und sage, ich brauche heute einen 42, können Sie was empfehlen? Also, ja, alles ist in einem großen eckigen Karton einsortiert, aber da muss ich ja erstmal schauen, was mag ich denn gerne? Was habe ich ein Thema, was ich mag? Mag ich irgendwie Kartenspiele? Mag ich was mit Würfeln oder was weiß ich? Und da bin ich so an den Denkanstoß gekommen, so wie sind deine Erfahrungen damit? Kommen auch Leute so zu dir und sind dann enttäuscht, dass sie sagen, ja, gar nichts Cooles empfohlen. Also, sorry, was soll ich dir mal eben empfehlen?
Bis jetzt, wenn ich mal gefragt worden bin und ich habe dann 2, 3, 4 Spieler empfohlen, kam bis jetzt immer eine positive Rückmeldung. Aber ich würde direkt mal einleiten, was ist denn so, also bei mir ist es so, ich mache dann so die klassische, ich war lange als Verkäufer gearbeitet, im Einzelhandel, klassische Bedarfsanalyse. Ne? Wenn jemand sagt, empfehle mir was, dann sage ich immer erstmal, was ist denn so dann deine erste Frage, um herauszufinden, was du empfehlen könntest?
Dann hake ich eigentlich mal, ich hol den Spieler da ab, wo er ist und sag mal, ja, was hast du denn selber schon Spiele in deiner Sammlung? Gibt's irgendwas, was du magst und was du kennst?
Okay, meine erste Frage ist immer, also es kommt natürlich immer drauf an, es gibt Leute, die wollen für sich ein Spiel haben, die sagen dann so, oh ja, hier, ich habe mir überlegt, können wir wieder ein Spiel kaufen, ne, was kannst du empfehlen? Oder sehr häufig sagen denen auch so, ja, ich möchte gerne ein Spiel verschenken, was kannst du denn empfehlen? Das ist eigentlich die häufigste Frage, wenn Leute Spiele verschenken wollen, bei mir zumindest. Aber grundsätzlich ist immer die erste Frage, die ich dann immer stelle, oder gerade auch, wenn ich mit Leuten so zocke und wir stehen so vorm Regal, dann frage ich immer so, soll's denn was sein, wo wir gegeneinander spielen oder miteinander spielen? Das ist so meine erste Frage.
Echt? Das ist krass, weil kooperativ ist ja erst ja seit kurzem auf dem Vormarsch, sag ich jetzt mal, ne? Sonst die Leute kennen ja Mensch ärger dich nicht und eigentlich ist ja alles immer gegeneinander so, ne? Also, das ist ja, ich glaube, viele fahren dann drauf ab und sagen, ach, das will ich auch mal probieren, ne? Das würde ich auch mal probieren. Miteinander ist auch mal was.
Also ich habe vor noch gar nicht allzu langer Zeit haben wir dann mit einem Robinson Crusoe gespielt und der sagt auch, so, boah, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Spiel gespielt habe, wo wir zusammen spielen. Also witzig, der sagt auch, ne? Ich kenne das immer nur gegeneinander.
Ja. Okay. Also was ich mich natürlich frage, ist immer so, wer bestimmt denn, was ist denn gut und was ist ein schlechtes Spiel und wer kritisiert dann, oh, das Spiel findest du gut, oh, wie kannst du das denn gut finden, weil 1000 Menschen, 2000 Meinungen so ungefähr, ne? Und Spiele, die ich gut finde, haben wir jetzt ja auch in unserem Podcast bisher schon öfter rausgehört, findest du vielleicht nicht so ideal und auch umgekehrt. Und trotzdem haben wir uns ja herzlich gern. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Und Spielegeschmäcker sind verschieden. Spielegeschmäcker sind wandelbar. Und ja, es ist halt immer die Frage so, wie recherchiere ich nach Spielen? Wie empfehle ich ein Spiel? Wie wird mein Interesse geweckt dabei?
Also erstmal vielleicht nochmal ganz vorab ein kleiner Punkt, weil du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, mit so Spielergeschmäcker ist ja auch mal relativ wichtig. Deswegen finde ich auch die Frage, wenn jetzt jemand sagt, was kann es denn sein oder auch wie ich recherchiere, man guckt natürlich immer erstmal so, was findet man eigentlich cool. Ich finde es vor allem da auch immer wichtig, dass auch so zu respektieren oder zu akzeptieren. Ne? Ich finde es immer schwierig und tragisch, wenn Leute einem dann so eine Meinung aufdoktrinieren wollen. Ne? Bin ich auch schon öfters mal in der Situation gewesen, dass ich gesagt habe, boah, das Spiel fand ich einfach nicht so geil. Und dann kommen so Kommentare wie, ach, du hast ja keine Ahnung. Und irgendwie, ja, nur, weil du die letzte Seite der Anleitung falsch gelesen hast. Du fandst das Spiel bestimmt nicht so gut, weil du einfach scheiße bist. Sowas finde ich dann immer ein bisschen tragisch. Weil, wie du schon sagst, ne, Geschmäcker sind verschieden. Und das ist halt einfach so, ne? Guck mal, beste Beispiel, wir hatten ja auch letzte Woche auch die Diskussion mit Champions of Midgard, wo du zum Beispiel gesagt hast, so, boah, würde ich zum Beispiel ohne Erweiterung nicht spielen, wo ich gesagt habe, so, auch, doch, klar, würde ich machen. Also das scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Ich finde halt wichtig ist, dass man da natürlich das auch akzeptiert, respektiert. Ne? Und jetzt nochmal um das Thema, dann um jetzt endgültig reinzugleiten, wie recherchiere ich? Also bei mir ist es zumindest so, ich bin natürlich in der ein oder anderen Facebook-Gruppe drin, wo jeden Tag gefühlt 37 neue Spiele gepostet werden und wo dann auch immer eine sehr üppige Kommentarsektion darunter ist. Tatsächlich lasse ich meine Kaufentscheidung mittlerweile nur noch, also in Anführungszeichen nur noch so zu 50% durch andere Meinungen beeinflussen. Also ich gucke halt dann, was ich mache. Ob es jetzt der richtige Weg ist oder nicht, ist halt sag mal dahingestellt. Aber ich gucke zum Beispiel manchmal auch auf BoardGameGeek erstmal, ne, wie sieht's da aus? Nicht nur unbedingt, um mir die Bewertung anzugucken, sondern vor allem auf BoardGameGeek hast du ja auch immer dann nochmal Videos dazu, du hast Fotos dazu, das Spiel wird beschrieben und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich da meistens drauf und guck mir das dann erstmal an, sag mir das erstmal so von der Optik her zu. Ja, ich bin auch ein ganz großer Themenspieler. Auch ein Grund, warum zum Beispiel Viti Galcha bei mir halt keinen Einzug gehalten hat, weil es nicht mein Thema ist. Und
ja, cool.
Ne, das ist bei mir halt ein ganz, ganz großes Ding. Also ich würde mal sagen, so Thema ist bei mir irgendwie so unten im Lendenbereich angesetzt und Mechanik dann irgendwo im Bauch und das muss halt irgendwie miteinander passen und ja, deswegen gucke ich dann meistens erst, gefällt mir das Thema irgendwie, dann gucke ich so, was für Mechaniken sind drin, es gibt ja so ein paar Mechaniken, die sind jetzt nicht so meins einfach. Manchmal finde ich aber auch, man sollte nicht den Fehler machen und jetzt auf BoardGameGeek mal lesen, so, welche Mechaniken sind drin, dann steht da halt Grid Movement, Area Control, Variable, Player Powers und so weiter und so fort und dann sagen so, ah, da ist Set Collection drin, finde ich doof. Es ist halt immer die Frage, wie ausgeprägt ist das Ganze, ne? So, und dann mache ich halt Folgendes, dann gucke ich mir ein paar Videos an, horche natürlich auch manchmal nach, wie ist so die Meinung im Umfeld, ne? Weil es kann ja auch mal sein, dass jetzt auf, da hatte ich jetzt auch mit dem Sattler mal kurz drüber gesprochen gehabt, ne, du, kann jetzt auch sein, jetzt einfach nur als Referenzgröße bezogen, auf Board Game Geek hat das Ding 6,5 oder 6,3, aber es kann ja einem ja trotzdem gefallen. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, so, hey, nur weil auf Board Game Geek jetzt irgendwie oder nur weil jetzt von 1000 Leuten 600 oder 700 sagen, sie mögen es nicht so, gehöre ich vielleicht zu den 300, die es mögen, ne? Also da muss man, sollte man schon, ja, auch
absolut
selektieren, ne? Ja. Wie machst du das denn so im ersten Step?
Ja, mittlerweile, also man hat sich tatsächlich so eine, ja, so eine Routine dann. Also es vergeht mittlerweile, glaube ich, kaum einen Tag, wo ich jetzt nicht so mal nach Spielen recherchiere. Man guckt ja immer mal. Aber ich bin natürlich, meine Sammlung ist natürlich variabel und ich verkaufe auch immer ein bisschen was. Dann gucke ich immer so, wie ist mein Budget. Gucke, welches Spiel interessiert mich und guck auch bei Boardgame Geek und ja, guck mir dann diverse YouTuber dann mal an, wenn ich da irgendwie was zum Gameplay dann letztlich sehe und versuche dann darüber irgendwie so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen und dann gehe ich über ein paar Suchmaschinen und guck, wie ist so die Verfügbarkeit der Spiele und wie ist so das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss dann für mich auch irgendwie letztlich stimmen. Und jetzt habe ich es immer so gemacht, dass ich jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen beobachte. Und passend dazu, ich bin eigentlich gar nicht so der Space-Typ gewesen, ne? Also Weltraum ist für mich jetzt eigentlich nicht so das primäre Spielvergnügen, sage ich jetzt mal. Das hat sich damals schon gewandelt, als der Digga mich zum ersten Mal zu Hause besucht hat, da brachte der Terraforming Mars mit. Und da habe ich gesagt, boah, nee, das kannst du eigentlich wieder einpacken. Das will ich. Und ich habe es sofort bestellt danach, weil ich es total cool fand und es auch stimmig war. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen angefangen, Star Wars zu gucken. Ne? Das hast du ja mitbekommen. Und ich bin jetzt echt Feuer und Flamme, bin drauf und dran, mir jetzt eine Playmat zu holen, so mit dem spacigen Untergrund und so. Und habe jetzt tatsächlich mir so ein paar Space-Spiele rausgesucht.
Welche denn? Jetzt bin ich gespannt.
Ja, pass auf. Dann habe ich erstmal geguckt nach Xia, hab nach Eclipse, Second Dawn kommt ja jetzt im Oktober, die zweite Variante raus. Mhm. Und Twilight Imperium gibt's die vierte Edition. Ich habe geguckt nach der dritten Edition und habe bei Eclipse, Second Dawn und Dawn habe ich mal auch beide verglichen. Wobei ich auch sagen musste, die erste steht der zweiten in wenig nach, würde aber tendenziell eher jetzt zur neuen tendieren. Das war mir aber tatsächlich dann zu Eurolast. Ich habe es jetzt wirklich ein paar Tage beobachtet, Preis-Leistungs-Verhältnis und jetzt hat mir tatsächlich Xia so richtig zugesagt, weil es so ein Sandbox-Game ist, habe ich nicht in meiner Sammlung spacig die vorbemalten Raumschiffe, genau, ich habe es schon gesehen und fand es so geil und habe mir auch so das, bei Boardgame Geek fing das ja ab und zu auch schon das Regelwerk, habe mir das Regelwerk komplett durchgelesen und habe es jetzt bei Philibert in Frankreich bestellt. Und zudem habe ich jetzt zum Beispiel dann den Vergleich gehabt, Eclipse und Twilight Imperium, und da sagen ja, da kannst du nicht vergleichen. Ist beides so ein episches Spiel, was eine relativ lange Spieldauer hat. Und da habe ich jetzt für mich rausgefunden, bei wirklich intensiverer Beschäftigung, Eclipse ist für mich so schon cool, ist aber ziemlich Euro-mäßig. Du legst deine Scheibe irgendwo hin, dann kannst du die Aktion machen und so, und es ist schon so, dass ich sage, cool, würde ich mitspielen, aber brauche ich nicht unbedingt. Und hab mich jetzt, also hab's über Facebook, habe ich Twilight Imperium die dritte Ausgabe quasi mir geangelt, auch für einen guten Kurs, relativ günstig, muss ich sagen. Und was mir da gefallen und was mich da überzeugt hat, waren einfach die Mechaniken, so dass man da auch tatsächlich so diskutiert und verhandelt und das so ein bisschen trashig ist. Und ja, vielleicht vor einer Weile hätte ich noch gesagt, oh, ich kaufe mir jetzt einfach Eclipse, das finde ich cool. Aber weil ich jetzt wirklich dann erstmal auch bewusst mich auf verschiedenen Wegen damit auseinandergesetzt habe, habe ich eine ganz andere Entscheidung getroffen, wo ich für mich erhoffe, dass die auch langfristiger ist. Dass ich nicht sage, das Spiel zieht nach einem Monat wieder aus, sondern ich habe ja im Vorfeld erstmal die Vorarbeit geleistet und geguckt, passt das Spiel zu mir?
Jetzt muss ich auch mal ganz kurz aufklären, warum ich gerade eben so gelacht habe. Für die unter euch, die vielleicht auch mal den letzten Podcast gehört haben, oder was der letzte oder der vorletzte, da hat der Daniel ja noch gesagt, so, ja, nee, also ich habe so meine 150 Euro Budget, ne, im Monat, und dann so kleinere Spiele, die mal so eine Stunde runter zu zocken sind, die gucke ich mir mal an. Und so große Spiele, da bin ich eher vorsichtig. Und jetzt knallt er sich Xia und Twilight Imperium in die Sammlung. Deswegen musste ich im ersten Moment schmunzeln.
Aber Secondhand.
Ja, ja, Secondhand. Trotzdem sind es epische Spiele. Also Twilight Imperium 3, da hat ja auch unter dem letzten Podcast war noch ein Kommentar, dass Twilight Imperium 4 halt zu dritt auch in 3-4 Stunden spielbar ist. Da gab's ja auch, ist ja auch noch so ein großer Diskurs. Also viele Leute, die die 4. Edition gespielt haben, finden sie gut und finden sie auch stimmig und dass sie auf jeden Fall Potenzial bietet, dass man das Spiel ein bisschen schneller spielen kann. Es gibt aber auch viele Leute, die halt sagen, dass die 3. Edition halt noch mal epischer ist und das, was es halt sein will, noch mal ein bisschen krasser raushaut. Es dauert halt viel länger da, um irgendwie noch mal Siegpunkte zu generieren und so weiter und so fort, ne? Und ja, also ich habe auch die 3., habe sie mir damals auch, ich glaube, das war kurz bevor die 4. Edition rausgekommen ist, habe ich mir das für 85€ inklusive Versand gegönnt. Da sind noch so Cardboxen mit drin und Shards of the Throne und Shattered Empire als Expansions, auch noch ohne die Boxen, aber sind mit drin. Also einmal quasi das All-In-Paket. Ich habe es aber auch immer noch nicht gespielt, weil ich einfach da brauchst du halt Zeit zu und die Gruppe dazu. Also es wird spätestens auf dem Potti-Wochenende dieses Jahr wird es auf jeden Fall auf den Tisch kommen. Da haben wir auch die Gruppe quasi schon safe. Aber bis dahin weiß ich nicht. Ich würde super gerne mal spielen. Ich habe auch schon überlegt, gerade weil der Dr. Friedenstein ja jetzt zuletzt da irgendwie so eine doofe Spielerfahrung hatte, habe ich tatsächlich auch mal überlegt, das nochmal irgendwie anzugehen. Allerdings ist ja das Ding, du kannst ja immer nie, ja, und wenn, bist du immer nicht bei mir.
Klar.
Aber ich habe echt überlegt, vielleicht machen wir das mal, vielleicht besprechen wir es nachher, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, vielleicht machen wir da mal irgendwie eine Dreier- oder eine Vierer-Partie, vielleicht peilen wir das mal an irgendwann und können das ja dann mal kombinieren, irgendwie vielleicht mal an einem Samstag, dass wir da irgendwie vorher den Podcast aufzeichnen und dann mal das Game angehen. Also habe ich auf jeden Fall auch derbe Bock drauf. Aber ich finde auch, ne, das, was du jetzt auch mal meintest, dieses an mehreren Stellen recherchieren, finde ich ist auch super wichtig, ne, weil man ist immer ganz schnell da drin, weil irgendjemand irgendwo sagt, ey, das Spiel musst du kaufen, zu sagen so, oh ja, sieht cool aus, wenn du das sagst, dann kaufe ich das auch. Und ich bin schon mehrfach auf die Schnauze geflogen, wo ich mir dann gedacht habe, so, ja, okay, ey, jetzt haben da irgendwie 5 Leute unter diesem Spiel gepostet, dass sie das alle haben und alle abfeiern. Dann habe ich mir dieses Spiel gekauft, hab's dann gespielt und hab's wieder verkauft. Ne? Nur weil ich irgendwie dann ganz blind irgendwie mir gesagt habe, so, ja, ey, wenn die Leute sagen, das ist geil, dann kaufe ich das. Und das finde ich tatsächlich, betrachte ich mittlerweile ein bisschen kritisch. Deswegen versuche ich mich, also im besten Fall habe ich es schon mal irgendwo gespielt. Wenn, das ist natürlich auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten nicht immer so leicht. Und dann versuche ich tatsächlich, mich auch an mehreren Stellen zu informieren. Und das, was du jetzt auch mal meintest mit Preis-Leistung, finde ich auch nochmal so ein Ding. Ne? Ich gucke dann halt auch immer tatsächlich auf Brettspielpreise.de nochmal, wie ist denn der aktuelle Kurs. Dann gucke ich halt auch immer auf eBay Kleinanzeigen. Manchmal ist auch so, ich gebe bei eBay zum Beispiel Brettspiel oder Kickstarter oder sowas ein. Dann scroll ich mal so ein bisschen runter und da kenne ich auch nicht immer alles. Und wenn ich dann irgendwas sehe, dann gucke ich mir das manchmal an. Und wenn es mir dann gefällt, dann fange ich auch dadurch zum Beispiel an zu recherchieren und zu sagen so, ach krass, habe ich noch gar nichts von gehört oder habe ich mich dort damals noch nicht mit befasst. Und dann gucke ich auch mal nach, okay, gibt's da Videos zu, gibt's irgendwelche Rezensionen zu und so komme ich dann so von Höckskin auf Stöckskin, wie man so schön sagt, ne? Und gucke halt da, dann könnte das was für mich sein. Und dann ist aber auch tatsächlich sehr häufig, also nicht bei allen Spielen, es gibt auch Spiele da, die muss ich einfach haben. Zum Beispiel habe ich ja hier Imperial Assault mit den 4 Expansions. Da war für mich nur wichtig, dass ich es nicht zu einem Mondpreis kriege. Hab's auch zu einem Fernpreis gekriegt tatsächlich. Also die Grundbox habe ich mir gekauft für einen Fuchs und die Expansions habe ich dann für den regulären Kurs noch in der Spieleburg in Göttingen bestellt. Und da war mir auch klar, dass das echt viel Geld wird, so, ne? Aber ansonsten gucke ich tatsächlich auch schon. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr so wie noch vor einem Jahr oder zwei, dass ich über jeden Preis alles mir kaufe. Das ist ja auch mal so ein Punkt, ne? Wenn ich jetzt irgendwie nicht recherchiere und
ist auch ein Knauser.
Ich bin kein Knauser. Aber ich bin schon, sagen wir, mittlerweile vielleicht auch jetzt durch die Wette ein bisschen gepusht in die Richtung, aber schon ein bisschen rationaler, vielleicht kann man das so sagen. Ich bin nämlich immer ein sehr impulsiver, emotionaler Gefühlsmensch und das
Me too.
Das hat mich aber auch viel Geld gekostet und ich bin dann halt auch immer jemand. Es gibt halt viele Leute, die kriegen irgendwelche Spiele, manchmal auch günstig oder nicht, wo wir auch wieder beim Diskurs wären mit der Pate, ja, kaufen das günstig, verhökern es halt teurer, ne? Und ich bin halt so, kriege ich mit meinem Gewissen nicht vereinbart. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Spiel für 100€ kaufe, würde ich zum Beispiel nicht, also in, ich versuche es dann nochmal für den Preis loszuwerden, aber wenn ich dann 90 dafür kriege oder 85, bin ich dann auch nicht böse drum, sagen wir es mal so. Aber das ist natürlich auch mal so ein Ding, wenn ich mir jetzt ein Game einfach kaufe, weil ich schlecht recherchiert habe und es mir dann nicht gefällt, in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen, so ist meine Erfahrung, habe ich es dann halt mit Verlust auch wieder weiterverkauft. Und da muss dann, das ist halt auch nochmal so ein Ding, Kohle spielt ja auch nochmal eine Rolle, ne?
Na klar. Jo, wir sind zeitlich schon relativ fortgeschritten. Ich will aber auch noch ein paar Worte verlieren. Und zwar die zweite freudsche Fehlleistung im Brettspielbereich, hast du gerade schon genannt, ist, es gibt dann Spiele, die man nicht kennt, ne? Da sprechen einen auch immer so viele Laien an und sagen, ey, hier bist du Brettspieler, das Spiel kennst du nicht. Dann sagen die irgendwie Manitobi. Was soll ich dieses kleine Kartenspiel kennen? Also dieses Spiele empfehlen, das heißt also, wir wollten euch oder ich wollte euch eigentlich nochmal so anleiten, wie kann man denn recherchieren, ne? Wie findet man selber für sich raus, was ist denn gut? Ohne, dass man jetzt sagen muss, so, ich bin jetzt im Kaufhof und da stehen 5 Spiele, das wird schon was sein. Also wenn man sich wirklich intensiv mit Brettspielen beschäftigen kann und will, dann muss man das, kann man das mittlerweile auch auf verschiedene Wege tun, ne? Und ich finde, das ist so ein bisschen, was bei mir so Einzug gehalten hat, ist so die Pubertät des Brettspielens, so würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist bei dir bestimmt ähnlich. Man hat sich wirklich so Spiele einfach zugelegt, weil das waren gute Spiele früher, die hatte man, jeder hat die in der Sammlung. Mittlerweile habe ich aber wirklich meinen eigenen Spielegeschmack so ausgeweitet. Der ist zwar auch immer noch kunterbunt, aber ich kaufe da bewusster meine Spiele und kaufe nicht, wenn einer sagt, ja, das Spiel ist aber gut oder das Spiel ist scheiße oder so. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen oder leiten, sondern eher von dem so, was passt in meine Sammlung, welche Leute habe ich, mit denen spiele ich, passt das auch zu denen, dann kriege ich das auf den Tisch und habe dann dadurch auch in letzter Instanz eigentlich viele Spiele ausziehen lassen sogar, die ich vielleicht ganz gut fand, aber wo ich sage, die machen in meiner Sammlung keinen Sinn oder die habe ich hier nicht. Und ich würde jetzt auch bei vielen Spielen einfach wollen, bewusster darauf zu achten, dass die auch wirklich nach meinem Spielgeschmack sind und nicht nur, weil gerade irgendwo irgendwer sagt, das ist aber geil oder das ist aber Driete, ne? So wäre für mich mein Schlussstatement für heute, oder?
Dein Schlussstatement, ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich sehe das ganz genauso. Wichtig ist halt, dass man irgendwie für sich selber entscheidet, natürlich, passt es erstmal überhaupt zu mir, wie ist mein Geschmack grundsätzlich, ne? Und ich empfehle auch jedem, nicht einfach immer nur blind irgendwelche Meinungen zu glauben oder auf irgendeinen Push drauf einzugehen, sondern dass man schon sich wenigstens mal so grob entscheiden könnte. Ich meine, klar, am Ende ist immer, ne, auch da könnte man wieder eine Analogie stellen zum Thema Sammler oder Spieler. Wenn ich natürlich Sammler bin, dann kann ich mir natürlich trotzdem kaufen, damit ich es in der Sammlung habe. Bleibt auch jedem dann selber überlassen. Aber ich denke, wenn man wirklich ein Spiel kauft mit der Intention, es zu spielen oder Spielspaß zu generieren oder generiert zu bekommen, dann sollte man schon für sich entscheiden, ob man irgendwie einfach jetzt blind drauf loskauft. Das geht natürlich mal besser, mal schlechter. Aber dann sollte man schon irgendwie gucken, hey, ne, gucke ich jetzt, ist egal wo, lese ich die Brettspiel-News, gucke ich auf Boardgame-Geek, schaue ich mir 5 Videos an, schaue ich mir ein Video an oder. Also es ist ja wirklich mannigfaltig, was man da irgendwie heutzutage machen kann und wie auch das Angebot ist an Meinungen vor allem auch. Natürlich, wenn ich mir jetzt 10 Videos angucke, in den seltensten Fällen sagen alle 10 Videos, ist super. Es wird auch immer irgendeinen geben, der vielleicht auch mal Kontrastpunkte aufdeckt, was auch gut ist, so dass man halt auch mal ein paar Punkte sieht, die vielleicht aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachtet, vielleicht auch mal jemanden stören könnten. Da waren wir ja auch schon wieder beim Thema Meinung und so, ne? Also vielleicht, was dir jetzt gefällt, muss mir nicht gefallen, aber zumindest, wenn jemand jetzt mal zum Beispiel jetzt das Thema Viticulture und er hört unsere beiden Meinungen, vielleicht hat er einen Punkt, der mich jetzt zum Beispiel dazu bewogen hat, das Spiel nicht zu kaufen, vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und er kann dann für sich natürlich auch entscheiden, okay, könnte mich das auch stören oder nicht? Nö, dann bin ich eher beim Heider, vielleicht kaufe ich es mir oder vielleicht, ja, hat der Potti irgendwie recht, vielleicht doch nicht. Also ich glaube, da muss natürlich jeder auch seinen Weg finden. Ich finde es auf jeden Fall wichtig und das ist jetzt mein abschließendes Statement dazu, dass man da auf jeden Fall nicht einfach nur auf jeden Train aufspringen soll, nur weil er gerade losgefahren ist, sondern dass man da auch für sich auch ruhig mal nochmal einen besonderen Moment sich nehmen könnte. Mal zumindest eine halbe Stunde, Stunde mal ein bisschen rumzuseppen, um dann die bestmögliche Entscheidung für sich, glaube ich, zu treffen.
Auf jeden Fall.
Yo, dann sind wir fertig, obwohl ich tatsächlich noch Bock hätte, weiter zu quatschen heute. Ich bin ein bisschen in Redelaune, aber
ja, ich bin auch im Flow.
Stimmt. Ich weiß, ganz ursprünglich hatten wir, glaube ich, noch irgendwas geplant, ne? Du hast noch zwei Sachen heute wieder, ne? Was war das andere?
Nee, das griff so ineinander über, so, weil ich jetzt in letzter Zeit wieder öfter gehört habe, ja, hier, und du kennst dich doch aus mit Brettspielen. Ich meine, die Leute hören unseren Podcast sehr wahrscheinlich nicht, die so entfernt mit Brettspielen zu tun haben. Aber für alle, die unseren Podcast hören, die auch vielleicht nochmal Wege finden wollen oder vielleicht nochmal ein bisschen so Entscheidungsunterstützung haben wollen, die uns hören, die hören ja wahrscheinlich auch gerne zu, weil sie unseren Spielegeschmack vielleicht auch mögen.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und die haben dann vielleicht nochmal so eine kleine Handreichung jetzt, so wie wir es handhaben und was uns so passt dann, ne? Dementsprechend war es schon.
Pass auf,
so
was wir noch machen können, weil ich gerade so ein bisschen im Flow bin, vielleicht haben wir noch 5 Minuten, das rundet vielleicht das Thema noch ein bisschen ab oder schließt noch ein bisschen an, weil du es gerade nochmal genannt hast. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie recherchiere ich und sowas. Mhm. Dann lass uns das nochmal einen Rahmen in den Rahmen packen, dass wir jetzt, mich würde jetzt vielleicht nochmal interessieren, was ja gar nicht so weit entfernt liegt, wie bereitest du denn dann den Spieleabend vor? Also mal angenommen, du hast da ein paar Leute bei dir sitzen und dann so sagen, lass mal jetzt was zocken. Vielleicht auch mal, wenn es spontan kommt, manchmal weiß natürlich im Vorfeld schon, wie bereitest du das vor, wie bereitest du dann deine Spieleauswahl vor? Hat ja auch ein bisschen was mit Recherchieren und Fragen stellen zu tun. Wie machst du das
denn? Also oft, und das war jetzt auch die Woche so, wo wir gespielt haben, ich versuche tatsächlich Neuanschaffungen dann relativ schnell auch auf den Tisch zu bringen. Zum einen, die Regeln bereite ich dann vor, bin im Spiel und kann es dann auch so ein bisschen bewerben, sag ich mal, ne? Also ich glaube, die Euphorie ist eine ganz wichtige Rolle, dass ich das Spiel so präsentiere und auch wirklich die Regeln so parat habe, dass dann der Spielspaß losgehen kann. Gerade wenn nicht alle heiß auf ein bestimmtes Spiel sind, ist das auch oft ein Zünglein an der Waage, dass jemand am Ende sagt, das Spiel ging so. Ne? So könnte man rein theoretisch, wenn man sagt, das Spiel ist jetzt vielleicht nicht der Top-Burner, bringt aber letztlich dann den Spielspaß für den Spielabend. Ne? Das heißt, Regelsicherheit muss da sein. Man muss selber auch hinter dem Spiel stehen. Und ja, oft ist es so, also ich habe immer so 1-2 kleine Spielchen irgendwie in der Hinterhand, wo man sagt, das kann man als Anfang oder als Endspiel spielen und habe dann, ja, meistens immer zu viel, aber so 1-2 große dann da, wo man sagt, so habt ihr lieber Lust darauf, also oder darauf. Ja, meistens sind so 4 Spiele, würde ich sagen, 2 kleine, 2 große, wo dann tendenziell so bleibt's dann bei 2 Games, ne? So würde ich das sagen. Also ich lasse natürlich immer noch so die Entscheidung offen, damit ich jetzt nicht so als der Bestimmer dahergehe, aber so würde ich das, glaube ich, sehen. Korrigiert mich, wenn es anders ist.
Ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ob man den Spieleabend bei sich zu Hause macht oder woanders. Wenn man woanders den Spieleabend macht, übernimmt das ja entweder der Gastgeber oder man sagt, komm, jeder bringt einfach mal ein bisschen was mit, dann gucken wir. Bei mir ist es tatsächlich meistens so, entweder sagen die Leute, Benni, mach mal so eine Vorauswahl, dann gucken wir. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kommilitonen zocke, dann machen wir es mal so, ich wähle einfach ein paar Spiele aus, manchmal auch Spiele, wo die schon mal gesagt haben, wo die vorm Regal standen, so Mensch, das finden wir interessant. Und dann mache ich so eine Liste und dann wird gevotet immer. Jeder hat immer so 2 Stimmen und dann dürfen die mir die Stimmen vergeben und dann gucken wir am Ende einfach, wo so, also die kriegen von mir dann quasi den Namen des Spiels, eine Kurzbeschreibung und halt ein Foto. Und dann dürfen die mal gucken, so, ist natürlich relativ aufwendig, aber wir machen das so normalerweise irgendwie alle 2-3 Monate mal irgendwie und da kann man das so machen, dann treffen wir uns immer mittags schon und kochen was zusammen, essen was zusammen und dann zocken wir halt irgendwie, ne, den Rest des Tages. Deswegen kann man das mal machen. Da lasse ich die Leute mal bestimmen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, so wenn man das mal so spontan macht, manchmal sagt man so, komm, wir zocken heute mal einen weg, alles klar. Dann so steht man so vorm Regal, so, was sollen wir denn zocken? Ja, keine Ahnung. So. Und ich tendiere dann auch immer dazu, mich schon dann so plötzlich so 7 Spiele aus dem Regal zu holen. So. Und das ist eigentlich auch mal voll der Overflow. Was ich tatsächlich sagen muss, was du gerade gesagt hast nochmal, so worauf ich nochmal eingehen wollte, mit dem Regeln vorbereiten, da muss ich sagen, da muss ich mir selber mal manchmal irgendwie die Ohren lang ziehen. Bei mir ist es halt so, ich lese auch im Vorfeld dann die Anleitung und versuche, mach meistens den Fehler, dass ich die Anleitung dann so einmal gelesen habe. Und dann so, wenn ich es lese, denke ich mir so, ja, ist klar. Aber wie das halt so ist, wenn du sowas einmal gelesen hast, das hast du ja nicht sofort verinnerlicht, ne? Und ich habe halt sehr häufig dann schon so das Ding gehabt, dass ich dann gesagt habe, so, ja, ich habe die Anleitung gelesen, wir gehen es jetzt nochmal zusammen durch, so, ja. Und dann kann natürlich auch so eine Regelerklärung mal länger dauern und zumindest wenn ich es einmal gelesen habe, dann kann ich es natürlich schon ein bisschen flüssiger rüberbringen. Aber auch da, ganz ehrlich, glaube, das habe ich mir auch jetzt so ein bisschen zu Herzen genommen, was ihr auch mal meintet oder was du mal meintest, dass du halt auch vorher dann manchmal so ein Spiel schon aufbaust und mal so im Trockentauchgang quasi einmal durchgehst. Da habe ich jetzt auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich echt cooler ist, weil eigentlich, und da hast du gerade noch mal was Wichtiges angesprochen, so, wenn man ein Spiel erklärt, ist es einem viel cooler, wenn man das wirklich kennt und vielleicht ab und zu noch mal so ein, zwei Kleinigkeiten in der Anleitung nachschlägt, als wenn man die Anleitung durchblättert, weil dann wirkt das natürlich, also bei vielen Spielern ist das, glaube ich, nicht so tragisch. Ich habe auch einen guten Kumpel in Hannover, den Hannes, so, mit dem ist halt auch so, wir sagen immer so on the fly, ne, so manchmal sagt man wirklich, komm, wir blättern die jetzt durch und ackern uns da rein, dann ist das was anderes. Hm. Aber ich glaube, sonst ist echt ein wichtiger Punkt, dass man einfach kurz und knackig, weil wenn du das Spiel kennst, also wenn ich jetzt zum Beispiel heute mit jemandem Black Rose Wars zocken würde, dann würde ich sagen, pass auf, setzt euch hin, hier, kriegt ihr mal eure Karten, das und das könnt ihr machen und dann erkläre ich euch in zwei Schritten, also wenn du ein Spiel kennst, kannst du ja fast jedes Spiel im Grund, dass man zumindest erstmal loslegen kann, glaube ich, in einer Viertelstunde, 20 Minuten erklären. Die Feinheiten kannst du dann während des Spiels so ein bisschen Schmuf dann mit reinbringen, ne? Außer jetzt vielleicht beim Worker Placement, wo man natürlich die einzelnen Aktionen kennt, ne?
Absolut.
Aber da habe ich mir auf jeden Fall das ein oder andere Mal schon irgendwie einen Nackenschlag verdient, aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern, ne? Deswegen, aber das war, fand ich jetzt nochmal ganz interessant, um das vielleicht nochmal abzurunden, weil das ja auch mal so, also ich frag dann halt auch mal so, erstmal, sollen wir zusammen spielen oder gegeneinander? Gibt's irgendein Thema, was ihr cool findet, ne? Und dann ist halt auch mal die Frage, ne? Keine Ahnung. Also das sind, glaube ich, so die Kernfragen. Und dann versuche ich tatsächlich, so wie du eigentlich, deswegen verstehe ich immer nicht, wie das bei mir passieren konnte, aber dann versuche ich auch immer die Auswahl so zu treffen, dass, sag ich mal, 3/4 der Spiele, die dann in der Auswahl sind, noch auf dem Pile of Shame sind. Umso bitterer dann, wenn von 4 Spielen 3 auf dem Pile of Shame sind und dann sich die Leute für das 4. Spiel entscheiden.
Ja doch, ich habe auch so eine Top-Liste, wo ich sage, so, das sind die nächsten 5 Spiele, die ich gerne mal spielen würde. Mhm. Und wenn ich dann spiele, dann haue ich die dann schon mal raus, dass die Leute dann schon mal vorgewarnt sind und sagen, eins der Spiele könnte es sein. Das mache ich schon. Ja. So, jetzt.
Ja, würde ich sagen, passt. Haben wir eine ganz gut vollgepackte Folge wieder gehabt.
Geil,
ich hoffe,
ja.
Ich fand, also vom Gefühl her fand ich es auch mit den Kommentaren, glaube ich, ganz gut ausgelotet heute. Ich glaube, das war nicht zu ausufernd, aber schon ein paar coole Dinger drin. Glückwunsch doch mal an all die gewonnen haben, an den Christoph und den Peter. Ich glaube, vom Peter habe ich die Adresse noch. Dem habe ich vor kurzem erst wieder. Der hat auch bei mir auf dem Instagram-Channel wieder gewonnen. Dann hat er jetzt wieder gewonnen. Also seine Adresse brauche ich nicht. Paket geht irgendwann raus. Gebe ich an den Matti weiter, der versendet das Ganze ja. Und ja, cool. Muss der Christoph mir nur noch mal seine Adresse schreiben. Glückwunsch an euch noch mal. Und in diesem Sinne sind wir durch für heute, würde ich sagen. Dann kannst du jetzt wieder zum Mittagessen gehen.
Ja, gibt's jetzt tatsächlich gleich. Der Vater muss kochen.
Ja, bei mir, ich werde jetzt, glaube ich, noch die Gunst der Stunde nutzen, wenn eh schon alles aufgebaut ist, eine Runde drehen. Und dann war's halt auch für heute.
Sehr schön.
Jo, dann danke fürs Einschalten, Leute. Schön, dass ihr wieder mit uns eure Ohren habt heiß laufen lassen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bleibt sauber. Tschüssikowski. Ciao.
Tschüssens.